willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kultur. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. In dieser Folge dreht sich alles um Thailand. Wie du bereits in der ersten Folge gehört hast, war eben Thailand das erste Reiseziel, das sowohl Stefan als auch ich in Südostasien bereist haben. Wir geben dir heute einen Rundum-Überblick, was du für deine erste Reise ins Land des Lächelns wissen musst.
Wir starten mit den wichtigsten allgemeinen Infos über Thailand und gehen dann Schritt für Schritt durch die Reiseplanung. Von der besten Reisezeit über Visafragen bis zur Packliste.
Natürlich sprechen wir auch über die Top-Reiseziele Bangkok, Nord-Thailand und die schönsten Inseln, sowohl an der Andamansee als auch im Golf von Thailand. Dazu gibt's noch ein paar Routenempfehlungen für deine Thailand-Reise.
Und auch für unterwegs geben wir dir viele praktische Tipps, zum Beispiel zu lokalen Verkehrsmitteln, zu Streetfood, zu Sicherheit.
Bleib dran, denn am Ende wirst du alles wissen, was du für deinen ersten Thailand-Trip brauchst.
Thailand ist mit Sicherheit das bekannteste, aber auch das am meisten besuchte Reiseziel Südostasiens. Lass uns direkt einmal klären, warum Thailand das ideale Land für deine erste Reise sein kann.
Egal, ob du Tempel in Chiang Mai im Norden des Landes erkundest, durch die geschäftigen Straßen von Bangkok schlenderst, an den Traumstränden der Inseln im Süden entspannst oder im türkisblauen Wasser tauchen und schnorcheln möchtest, hier findet jeder seinen perfekten Reiseort. Allein der exzellenten Thai-Küche wegen lohnt sich die Reise schon. Hervorragendes Essen findest du nämlich im ganzen Land, aber im kulinarischen Epizentrum Bangkok haben sich die Garküchen weltweite Bekanntheit erkocht. Hier gibt es sogar Straßenküchen, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind. Thailand gilt, und das nicht zu Unrecht für viele, als das ideale Einstiegsland für Reisen in Südostasien. Aber warum ist das so?
Zum einen, weil das Land extrem vielfältig ist. Dort findet eigentlich jeder das, was er gerne mag. Es gibt zum Beispiel die vielfältige Natur, faszinierenden Stränden, mit vielen Inseln, mit warmem Wasser, mit tollen Tauchplätzen. Aber auch wer nicht den ganzen Tag am Strand bleiben möchte, findet im Hinterland Berge, wilde Urwälder, eine beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt. Wer sich mehr für Kultur interessiert, wird in den vielen Tempeln, die es in Thailand gibt, auf jeden Fall einiges entdecken können, wird Traditionen kennenlernen und beeindruckende Festivals besuchen. Darüber hinaus hat Thailand eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur und ist wirklich einfach zu bereisen. Das gilt auch, wenn du zum ersten Mal nach Thailand reist. Das sind die vielen guten Verkehrsverbindungen, alle touristischen Orte sind miteinander verbunden. Es gibt ein sehr gut ausgebautes Netz für Inlandsflüge. Einige Teile lassen sich gut mit dem Zug bereisen und ein Bus fährt eigentlich überall hin, egal wohin du möchtest. Die Auswahl an Unterkünften in jeglicher Preisklasse ist sehr gut. Von Hostels bis zu Luxusresorts. Und was auch ein Vorteil ist, überall wird Englisch gesprochen, sodass man sich auch ohne Thailändisch gut verständigen kann. Ein ganz großer Bonuspunkt bei Thailand ist die Gastfreundlichkeit. Jeder, der schon mal dort war, wird das bestätigen können. Thailand ist bekannt für Offenheit und Herzlichkeit und ein Lächeln gibt's eigentlich auch an jeder Ecke. Darüber hinaus gilt Thailand als sehr sicheres Reiseland. Das gilt auch für Alleinreisende und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Egal ob Luxus oder Low Budget, hier findet eigentlich jeder seinen Weg, Urlaub zu machen. Dadurch erklärt sich auch die Vielfalt an Reisearten. Es gibt immer noch die Backpacker, die Teile des Landes bereisen. Es gibt Pauschalreisen, die viel genutzt werden nach Thailand. Familien, Alleinreisende, Aktivurlauber. Hier ist eigentlich für jeden was dabei. Und was auch noch hinzukommt, das ist jetzt für die erste Thailand-Reise vielleicht noch nicht so relevant, aber Thailand gilt auch als Ausgangspunkt für Reisen in die Nachbarländer. Das liegt an der guten Verkehrsanbindung mit vielen Flügen nach Bangkok. Bangkok gilt als Drehscheibe für Südostasien-Reisen und es gibt auch zumindest abseits der Fähren immer günstige Flüge. Und was man bei Thailand auf jeden Fall auch noch nennen muss in der Einleitung, das leckere Essen, die Kulinarik. Thailand bietet eine der vielfältigsten und besten Küchen der Welt und das ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
Thailand. All das macht Thailand zu einem wunderschönen, unkomplizierten und zu Recht sehr beliebten Reiseziel. Hier mal ein paar Facts, die du über Thailand wissen solltest. Thailand liegt im Herzen von Südostasien. Zu Südostasien gehören neben Thailand die Länder Myanmar, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Singapur, Brunei und Osttimor. Es hat eine Fläche von 513.120 Quadratkilometern. Das entspricht in etwa der Fläche Frankreichs. Es grenzt an vier Länder, im Westen an Myanmar, im Norden an Laos, im Osten an Kambodscha und im Süden an Malaysia. Mit seinen zwei Küsten, die sich entlang der Andamanensee im Westen und des Golfs von Thailand im Osten erstrecken, bietet das Land über 3000 Kilometer Küstenlinie. Perfekte Voraussetzungen für traumhafte Strände und spektakuläre Inseln. Davon gibt es nämlich etwa 500 Stück. Nicht alle davon sind bewohnt und erschlossen, aber viele davon könnt ihr besuchen. Die Hauptstadt Thailands ist Bangkok. Sie ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Hier leben etwa 10 Millionen Menschen und die Stadt ist bekannt für ihre vielfältige Mischung aus Tradition und Moderne. Hohe Wolkenkratzer stehen neben alten Tempeln und in den Straßen spürt man den Puls einer modernen Metropole. In Thailand insgesamt leben etwa 70 Millionen Menschen. Die meisten davon sind Buddhisten. Etwa 95% der Bevölkerung bekennen sich zum Theravada-Buddhismus und das spiegelt sich in der Kultur des Landes wider. Überall findest du wunderschöne Tempel und buddhistische Statuen, die einen festen Bestandteil des Alltags der Menschen darstellen. Thailand ist gemäß der Verfassung vom 6. April 2017 ein Königreich mit demokratischer Regierungsform und dem König als Staatsoberhaupt. Der wohl bekannteste und populärste König war Bhumipol, der von 1946 bis 2016 ganze 70 Jahre das Land regiert hatte. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Maha Vajiralongkorn den Thron. Die offizielle Währung Thailands ist der Baht. Der Wechselkurs schwankt natürlich, aber normalerweise erhältst du für 1 Euro zwischen 35 und 40 Baht. Wie ihr an Geld kommt, darüber erzählen wir euch später etwas mehr. Thailand liegt in der Zeitzone GMT plus 7. Das bedeutet, wenn es in Deutschland 12 Uhr mittags ist, ist es in Thailand schon 18 Uhr abends. Das verändert sich natürlich mit der deutschen Sommer- und Winterzeit. Die Zeitverschiebung kann in den ersten Tagen nach der Ankunft spürbar sein, aber viele Reisende gewöhnen sich schnell daran. Die Amtssprache in Thailand ist Thai. Obwohl in touristischen Gebieten und größeren Städten Englisch weit verbreitet ist, insbesondere in Hotels und Restaurants, lohnt es sich immer, ein paar einfache thailändische Sätze zu lernen. Das wird von den Einheimischen sehr geschätzt.
Puh, das waren ganz schön viele Infos auf einmal. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine kurze Verschnaufpause.
Bevor es auf die große Reise geht, ist eine gute Planung das A und O. Also, hier findest du einen Überblick über alles, was du wissen musst, um deine Thailand-Reise perfekt vorzubereiten. Von der besten Reisezeit und den klimatischen Bedingungen über Einreisebestimmungen und Anreiseoptionen bis hin zu Tipps für Hotels, Parklisten oder Reisebudget. So bist du optimal gerüstet, um deinen Trip stressfrei und entspannt anzugehen.
So, kommen wir zum Klima und der besten Reisezeit, weil das ein Thema ist, zu dem uns wirklich ganz oft Fragen erreichen. Also, Thailand ist bekannt für sein tropisches Klima, das sich in drei Hauptjahreszeiten unterteilen lässt, nämlich die heiße, die kühle und die Regenzeit. Die beste Reisezeit hängt dabei auch von deinen persönlichen Plänen und Zielen ab. Die kühle Jahreszeit von November bis Februar ist ideal für die meisten Reisenden. Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 20 bis 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist viel geringer als den Rest des Jahres und der Himmel ist meist klar. Besonders im Norden eignet sich das Klima perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie zum Beispiel Trekking oder für kulturelle Highlights wie zum Beispiel die Besichtigung der Tempel in Chiang Mai. Gleichzeitig ist die Andamanensee ein Treffpunkt für Reisende, die dem europäischen Winter entfliehen wollen und stattdessen lieber in Thailand in der Sonne am Meer sitzen. Regionen wie Phuket, Krabi oder Khao Lak bieten in dieser Zeit ein wirklich traumhaftes Wetter. Die heiße Jahreszeit, und heiß meint in diesem Fall richtig heiß, geht ungefähr von März bis Mai und bringt Temperaturen von über 35 Grad. Hin und wieder wird sogar mal die Temperatur von 40 Grad erreicht, was dann nur noch schwer auszuhalten ist. An den Stränden im Süden, wie zum Beispiel auf Koh Samui oder Koh Phangan oder auch rund um Phuket und Krabi, ist das Wetter weiterhin sonnig, also ideal für einen Strandurlaub. In Bangkok und im Norden kann die Hitze jedoch wirklich drückend werden, vor allem in der Stadt, wo wenig Wind für Abkühlung sorgt. Dennoch kann auch dies eine tolle Reisezeit sein, zum Beispiel um die traditionellen Songkran-Feiern im April mitzuerleben. Songkran ist das thailändische Neujahrsfest. Noch ein paar Worte zur Regenzeit. Auch die Regenzeit hat ihre Vorteile. Die Natur erstrahlt in voller Pracht und Wasserfälle sind in dieser Zeit besonders beeindruckend. Zudem sind die meisten touristischen Ziele deutlich weniger überlaufen als in den Monaten zuvor. Zudem lassen sich in dieser Zeit häufig günstige Angebote für Unterkünfte und Flüge finden. Das heißt, für Reisende, die Flexibilität mitbringen und denen kurze Regenschauer nichts ausmachen, kann die Regenzeit eine großartige Gelegenheit sein, Thailand in Ruhe und mit einem ganz besonderen Charme zu erleben. Regenzeit heißt zudem nicht, dass es jeden Tag regnet. Und wenn, ist es oft nur ein kleiner Schauer für eine Stunde am Nachmittag. Und warm ist es ja sowieso. Natürlich, auch das muss gesagt werden, kann es sein, dass es tagelang regnet. Vor allem in den Monaten September und Oktober. Das habe ich bisher aber nur selten erlebt. Zusammengefasst, die beste Reisezeit für Thailand liegt meist zwischen November und Februar. Doch auch die anderen Monate bieten viele Möglichkeiten, wenn du flexibel bist und die Besonderheiten der jeweiligen Region berücksichtigst. Und noch ein paar abschließende Worte an Reisende, die an die Sommerferien gebunden sind, weil sie schulpflichtige Kinder haben. In dieser Zeit sind vor allem die Inseln im Golf von Thailand, also Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao, beliebte Reiseziele, weil das Wetter dort meist sehr gut ist. So, wenn du dich dann entschieden hast, zu welcher Jahreszeit du am liebsten nach Thailand reisen möchtest, stellt sich natürlich die Frage, wie du überhaupt ins Land kommst. Und das ist eine gute Nachricht, das ist relativ einfach. Zumindest wenn du einen deutschen, einen Schweizer oder einen österreichischen Pass hast, denn dann bekommst du derzeit 60 Tage visumsfreien Aufenthalt. Du kommst ins Land, bekommst am Flughafen einen Stempel in den Pass und kannst bis zu 60 Tage bleiben. Und das Beste, vor Ort kannst du sogar nochmal bis zu 30 Tage verlängern. Es gibt darüber hinaus noch jede Menge andere Visumsarten, die du im Vorfeld beantragen kannst. Da wir uns aber hauptsächlich heute um Urlaubsreisen drehen, möchten wir darauf gar nicht weiter eingehen. In den Shownotes findest du den Link zu unserem Text zum Thema Visum und Einreise, der auch regelmäßig aktualisiert wird. Denn, das haben die letzten Jahre gezeigt, oft ändert sich was bei der Einreise und es schadet nichts, auch ein paar Wochen vor der Reise nochmal zu schauen, ob sich nicht schon wieder etwas geändert hat. So, nachdem nun die Frage der Einreise geklärt ist, geht es darum, wie du überhaupt nach Thailand kommst. Und da ist das Flugzeug eigentlich das einzige realistische Verkehrsmittel. Aus Deutschland und den Nachbarländern gibt es eine ganze Reihe von Direktflügen nach Thailand. Diese gehen nach Bangkok und einige wenige auch nach Phuket. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Angeboten mit einem Zwischenstopp und da haben sich in den letzten Jahren vor allem die arabischen Airlines wie Emirates, Etihad oder Qatar Airways mit sehr guten Angeboten sehr beliebt gemacht. Wenn du direkt fliegst, dauert die Flugzeit etwa 10 bis 11 Stunden und wenn du nochmal einen Zwischenstopp einlegst, zum Beispiel in Dubai oder Abu Dhabi, musst du mit reiner Flugzeit etwa 12 bis 13 Stunden rechnen. Und was kostet das alles? Die Flugpreise haben sich in den letzten Jahren leider deutlich erhöht. Während es vor Corona noch oft möglich war, für etwa 500 bis 600 Euro in der Nebensaison und etwa 800 Euro in den Ferien nach Thailand zu fliegen, muss man jetzt teilweise mit deutlich mehr rechnen. Also 800 Euro ist jetzt schon ein guter Preis, auch wenn man im April fliegt. Und in den Ferien werden die Preise schnell vierstellig. Natürlich ist für Schnäppchenjäger auch immer noch mal die Möglichkeit, einen günstigeren Flug zu bekommen. Und manchmal gibt es auch über die Nachbarländer mit Umsteigen noch günstige Varianten. Aber diese Durchschnittswerte, die ich eben genannt habe, sind einfach als Anhaltspunkte zu sehen.
Also wenn ihr in Thailand unterwegs seid, dann müsst ihr natürlich auch irgendwo übernachten. Die Bandbreite an Übernachtungsmöglichkeiten in Thailand ist wirklich riesengroß. Das geht los bei einfachen Absteigen, coolen Hostels, Bambushütten am Strand bis hin zu fancy Boutique-Hotels und luxuriösen Resorts. Also da ist wirklich für jeden Geldbeutel und Geschmack das Richtige dabei. Welche Art von Unterkünften gibt es denn in Thailand? Also wie schon erwähnt, gibt es in verschiedenen Preiskategorien Möglichkeiten zu nächtigen. Es gibt einfache Hostels und Guesthouses. Das sind so die preisgünstigen Optionen, die vor allem in touristischen Gegenden wie Bangkok, Chiang Mai und auf den Inseln angeboten werden. Eher für Rucksackreisende, für junge und alleinreisende Menschen gedacht. Und das geht preislich bei circa 10 Euro pro Nacht los. Es gibt Mittelklasse-Hotels, das sind saubere und komfortable Zimmer. Meist ist da Frühstück schon mit inklusive. Gerne genutzt von Paaren oder auch von Familien. Und preislich geht das dann da auch irgendwo bei 20, 25, 30 Euro los. Und ist je nach Region und Saison eben unterschiedlich. Bei Luxushotels und Resorts, also das ist dann schon, geht's schon in die Richtung 5-Sterne-Komfort mit Pool, Spa, vielleicht auch direkte Strandlage, ist jetzt besonders beliebt zum Beispiel in den Regionen Phuket, Koh Samui oder Krabi. Da muss man dann schon so um die 100 Euro pro Nacht rechnen. Gibt allerdings dazu auch noch kleinere Boutique-Hotels. Das sind oft stilvolle Unterkünfte, die so ein bisschen einzigartigen Charme versprühen. Und oft so ein bisschen persönlichen Service haben. Ideal für Reisende, die jetzt nach etwas Besonderem suchen. An der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis zum Reisen als Familie. Also viele Unterkünfte haben Familienzimmer oder Bungalows. Teilweise gibt es auch Zimmer mit Verbindungstür und es werden auch häufig Beistellbetten angeboten. Du kannst dich da auf jeden Fall informieren, bis zu welchem Alter Kinder denn bezahlen müssen. Häufig ist es so, dass Kinder bis 12 Jahre kostenfrei sind. Grundsätzlich gilt, die Preise variieren sehr stark zwischen Neben- und Hauptsaison. Also das solltest du auf jeden Fall auch beachten. Wo buchst du deine Unterkünfte? Also am einfachsten über die klassischen und bekannten Online-Buchungsportale Booking.com oder Agoda. Sie nehmen die beliebten Plattformen mit einer Vielzahl von Optionen von Low Budget bis Luxus. Agoda ist besonders in Südostasien sehr verbreitet und hat häufig die besseren Angebote als Booking. Es lohnt sich also definitiv, da auch mal immer speziell für Thailand reinzuschauen. Wir verlinken dir die jeweiligen Portale nochmal in den Shownotes. Du findest die aber auch auf unserer Homepage. Ja, eine weitere Option ist eben die lokale Buchung vor Ort. Das war, ja, auf meinen ersten Reisen noch so, dass die meisten der Unterkünfte gar keine Online-Präsenz hatten. Das heißt, häufig ist es so, dass eben Guesthouses und kleinere Hotels bessere Preise anbieten, wenn man vor Ort direkt bucht. Das heißt, das Thema Walk-in ist immer noch aktuell. Und besonders in weniger touristischen Gebieten ist es oft üblich, dass die Unterkünfte spontan gesucht werden müssen oder auch spontan gefunden werden können. Ja, nun die Frage, wann solltest du deine Unterkünfte buchen? Das hängt natürlich davon ab, wie früh du dich entscheiden möchtest, welche Reiseroute du einschlägst. Grundsätzlich ist es so, dass Thailand immer beliebter wird. Daher sei es empfohlen, vor allem in der Hauptsaison, also November bis Februar, März, vorab zu buchen, um dir da wirklich die besten Optionen zu sichern. Vor allem, wenn du schon konkret weißt, wann du denn wo sein wirst. Eine spontane Buchung ist gerade in der Nebensaison auch immer möglich, da eben die Nachfrage etwas geringer ist, weil weniger Reisende vor Ort sind. Grundsätzlich empfehlen wir, in den großen Städten und auf den beliebten Inseln wie Phuket oder Koh Samui frühzeitig zu buchen. Auf weniger frequentierten Inseln kann man oft kurzfristig günstige und charmante Unterkünfte finden. Du kannst auf jeden Fall im Vorfeld die Bewertungen checken, entweder auf der jeweiligen Plattform, auf der du buchen möchtest, oder eben bei TripAdvisor oder Google Maps. Da solltest du darauf achten, dass du einfach nochmal die Ausstattung prüfst und vor der Buchung auf Details wie Klimaanlage, WLAN, Frühstück und die Lage achtest, was dir eben entsprechend wichtig ist. Es gibt für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel und für jeden Reisenden und jede Reisende die passende Unterkunft. Wir haben auf unserer Seite einen umfangreichen Artikel zu Hotels und Unterkünften in Thailand. Den verlinken wir dir in den Shownotes. Tipp: Auf unserer Website findest du Hotelempfehlungen für die jeweiligen Orte. Also schau da definitiv mal rein.
So, jetzt haben wir ja schon einiges erklärt, von der Frage, wie du überhaupt nach Thailand kommst, was du bei der Einreise beachten musst und wie du das beste Hotel für dich findest. Wenn die Reise dann näher rückt, geht es natürlich auch um die Frage, was soll ich überhaupt mitnehmen? Das ist ein Thema, über das man ganze Bücher schreiben könnte, aber letztlich ist es von dir alleine abhängig, was dir wichtig ist, was du gerne dabei hast und worauf du Wert legst. Kreditkarte und Reisepass sind die wichtigsten Sachen. Darüber hinaus solltest du natürlich dich auf das entsprechende Wetter vorbereiten. In Thailand heißt das meist leichte, atmungsaktive Kleidung. Also wenn du nicht in den Norden reist, in die Berge, kannst du eigentlich das ganze Jahr in kurzen Klamotten rumlaufen. Ich empfehle immer, Insektenschutzmittel mitzunehmen. Das kannst du zwar vor Ort kaufen und das empfehle ich sogar, aber gerade wenn man frisch angekommen ist, ist meistens die erste Mücke schneller als der erste Laden. Daher ist es gut, selber schon was mitzunehmen. Sonnenschutz ist zu empfehlen, der ist nämlich deutlich teurer in Thailand. Und alles Weitere hängt davon ab, was dir wichtig ist. Wir haben auf unserer Website eine ganz ausführliche Thailand-Packliste erstellt. Hierzu muss ich direkt sagen, wenn du all das mitnimmst, brauchst du mindestens zwei Leute, die dir tragen helfen. Diese Liste soll mehr dazu dienen, ein paar Aspekte zu nennen, die gegebenenfalls interessant sein können, wo man vielleicht denkt, ach, daran habe ich gar nicht gedacht. Und die Liste verlinken wir natürlich in den Shownotes und mit deren Hilfe kannst du die für dich ganz individuelle Packliste erstellen. Es ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Die einen reisen am liebsten mit Handgepäck, die anderen nehmen am liebsten alles mit. Daher schau einfach mal da rein und ich bin sicher, dass du anschließend weißt, was du mitnehmen willst.
Kommen wir nun zum Reisebudget. Also, eine Reise nach Thailand ist grundsätzlich für jedes Budget machbar, ganz egal, ob du mit einer schmalen Reisekasse unterwegs bist oder du dir richtig was gönnen möchtest. Jeder hat seine eigenen Ansprüche, Priorität und ein unterschiedliches Budget, aber Thailand bietet eben für alle Reisenden die perfekte Balance aus Kosten und Erlebnis. Doch was kostet Reisen in Thailand? Also es kommt natürlich immer darauf an, wie dein Reisestil ist. Bist du eher Low-Budget unterwegs, dann kommst du mit einem Tagesbudget von 30 bis 50 Euro pro Person gut durch. Da übernachtest du in Hostels oder in einfachen Guesthouses, isst Streetfood und in Garküchen an der Straße oder in kleinen lokalen Restaurants und nutzt Bus, Zug oder auch die Taxis. Viele Attraktionen wie Tempel, Märkte, Wasserfälle sind oft kostenlos oder sehr günstig zu besuchen, also ideal, wenn du Thailand preiswert erleben willst. Bist du so im mittleren Preissegment unterwegs, ich sag mal zwischen 50 und 100 Euro pro Tag und Person, dann kannst du ein bisschen mehr Komfort erwarten. Die Mittelklasse- oder Boutique-Hotels bieten gemütliche Zimmer, oft mit Frühstück. Bei den Mahlzeiten hast du da die Wahl zwischen lokalen und gelegentlich westlichen Restaurants. Deine Fortbewegung wird bequemer. Du kannst auch mal einen Inlandsflug mit einstreuen, private Transfers oder auch Taxis. Auch kostenpflichtige Sehenswürdigkeiten und organisierte Tagesausflüge passen hier noch ins Budget. Möchtest du eine absolute Luxusreise, dann ist das auch schon ab einem Tagesbudget von 150 bis 300 Euro in Thailand möglich. Da hast du wirklich eine Reise auf allerhöchstem Niveau. Luxushotels, Resorts oder private Villen laden dich dann zum Entspannen ein und beim Essen erwartet dich Fine Dining in gehobenen Restaurants. Für die Fortbewegung stehen Privattransfers oder Mietwagen mit Fahrer zur Verfügung. Auch exklusive Touren, Wellnessangebote und Wassersportaktivitäten kannst du da bequem in dein Budget mit einplanen. Grundsätzlich gilt, das Teuerste an einer Thailandreise ist erstmal der Flug. Vor Ort bist du sicherlich günstiger unterwegs als in den meisten Ländern in Zentraleuropa. Ja, was sind denn so typische Kosten in Thailand? Das sind zum einen die Kosten für Essen und Trinken. Da bekommst du eben an Garküchen und Streetfood-Ständen Gerichte ab 1 bis 3 Euro. Auch lokale Restaurants, da kosten die Mahlzeiten auch circa 2 bis hin zu 10 Euro, je nachdem, was du denn dann verzehren möchtest. Westliche Restaurants sind entsprechend ein bisschen teurer, da musst du dann schon 10 bis 30 Euro einplanen. Bei Getränken wie Bier, die kosten so 1 bis 2 Euro, wenn du es im Supermarkt beziehst. Oder eben 2 bis 3 Euro oder auch mal 4 Euro, je nachdem, in welcher Bar, in welchem Restaurant du das Bier trinken möchtest. Bei Cocktails bist du irgendwo zwischen 3 und 10 Euro unterwegs. Zu den Unterkünften hatte ich anfangs schon was gesagt. Also in Hostels und Guesthouses schläfst du natürlich ein bisschen günstiger. In Mittelklasse-Hotels bist du dann auch irgendwo um die 50 Euro. Und wie gesagt, Luxusresorts hast du dann bei allem, was darüber liegt. Was den Transport angeht, kommt es eben auch darauf an, ob du dich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegst oder ob du viele private Transfers nutzt. Öffentliche Busse kosten zum Beispiel in der Stadt oder gerade jetzt in Bangkok zwischen 20 Cent und 2 Euro. Tuk-Tuks, das ist ja immer eine Frage der Verhandlung, je nach Strecke zwischen 2 und 10 Euro. Und Taxifahrten in der Stadt sind ungefähr zwischen 2 und 5 Euro anzusiedeln. Inlandsflüge kosten je nach Strecke zwischen 30 und 100 Euro. Der Flug zum Beispiel nach Koh Samui kann ein bisschen teurer sein, da der Flughafen in Koh Samui privatisiert ist. Zugtickets zum Beispiel von Bangkok nach Chiang Mai, da kannst du etwa 10 bis 50 Euro je nach Klasse einplanen. Willst du dir einen Roller auf einer der Inseln mieten, dann bist du da ungefähr bei 6 bis 10 Euro dabei. Zu den Aktivitäten, also einfache Attraktionen, wie jetzt zum Beispiel Tempelbesuche, da fällt oft eine kleine Gebühr, dann kleines Eintrittsgeld an, zwischen 1 und 5 Euro kann man da rechnen. Nationalparks sind je nach Größe im Preis auch unterschiedlich, aber auch da irgendwo zwischen 3 und 15 Euro anzusiedeln. Und wenn du zum Beispiel eine Bootstour, Schnorchelausflug, Inselhopping oder andere Tagesausflüge planst, dann solltest du da pro Person 20 bis 50 Euro einplanen. Möchtest du tauchen gehen, dann liegen die einzelnen Tauchgänge irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. An dieser Stelle möchte ich dir auch direkt einmal ein paar Tipps zum Geldsparen geben. Also zum einen Streetfood statt Restaurant. Das heißt, an der Straße essen ist immer günstig, ist lecker und authentisch und du bezahlst definitiv weniger Geld als in einem Restaurant. Nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel, gerade für den Nahverkehr und für die langen Strecken, vielleicht den Nachtzug, um eben auch die Unterkunftskosten zu sparen. Hostels, einfache Guesthouses sind auch oft günstiger als Hotels. Auch da kannst du immer ein paar Baht sparen. Sehenswürdigkeiten auf eigene Faust erkunden, anstatt organisierte Touren zu buchen, ist auch immer eine Möglichkeit. An mancher Stelle lohnt es sich aber trotzdem vielleicht ein Guide oder eine geführte Tour zu buchen, um einfach ein bisschen mehr zu erfahren. Aber wie gesagt, um Geld zu sparen, sind auch viele Dinge auf eigene Faust möglich. Und zu guter Letzt, ganz typisch für Thailand, das Verhandeln auf Märkten, bei Tuk-Tuk-Fahrten und bei Tourenanbietern. Das ist absolut üblich und da wird dir auch niemand böse sein oder dir das krumm nehmen, denn es gehört einfach zur Mentalität des Landes dazu, dass eben viele Dinge auf Verhandlungsbasis gekauft werden können. Da kannst du auch nochmal wirklich bares Geld sparen. Und zum Schluss noch ein Hinweis, lass dir einen Puffer für ungeplante Kosten. Vergiss nicht, an deine Reise- und Auslandskrankenversicherung zu denken, sowie mögliche Kreditkartengebühren oder zusätzliche Kosten bei Geldabhebungen. So bist du bei unerwarteten Ausgaben immer auf der sicheren Seite. Also, Thailand bietet dir für jede Art von Reise die passenden Optionen und viele Möglichkeiten, um Geld zu sparen oder die Reise komfortabel zu gestalten.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was du bei der Planung deiner Reise alles beachten solltest und was für die Reisevorbereitung wichtig ist. Aber das Wichtigste fehlt natürlich noch und das ist die Frage, wohin soll es überhaupt gehen? Was sind die schönsten Reiseziele und was sollte man unbedingt gesehen haben? Daher werden wir jetzt im Folgenden einmal die wichtigsten Regionen in Thailand vorstellen und auch ein paar Tipps zu Reiserouten geben. Und wir beginnen, wie kann es anders sein, mit der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Bangkok liegt ziemlich zentral, fast in der Mitte von Thailand und der Süden der Stadt grenzt an den Golf von Thailand. Jetzt ist es aber nicht so, dass dort ein paar schöne Strände sind. Vielmehr befinden sich dort hauptsächlich Mangroven und Industrie. Aber das macht gar nichts, denn erstens hat Thailand nun wirklich genug schöne Strände und zum Zweiten hat die Stadt so viel zu bieten, dass die Zeit sowieso kaum ausreicht. Daher können wir, glaube ich, ganz froh sein, dass es dort nicht auch noch tolle Stadtstrände gibt. In Bangkok gibt es zwei internationale Flughäfen mit jeder Menge Verbindungen nach Europa und in die südostasiatischen Nachbarländer. Aufgrund der guten Anbindung verbringen die meisten Reisenden entweder zu Beginn oder am Ende ihrer Reise ein paar Tage in Bangkok. Und das ist definitiv eine gute Entscheidung. Denn Bangkok ist eine faszinierende Stadt. Hier gibt es richtig viel zu sehen. Unvergessliche Erlebnisse sind praktisch garantiert. Aber der Einstieg ist nicht immer leicht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal in Bangkok war. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her. Gefühlt haben wir nur im Stau gestanden. Es war heiß, es war stickig und ja, also ich fühlte mich so latent überfordert. Und wie gesagt, seitdem ist viel Zeit vergangen. Mittlerweile ist Bangkok meine absolute Lieblingsstadt. Ich habe einen Reiseführer über Bangkok geschrieben und mittlerweile ist Bangkok für mich der Höhepunkt einer jeden Thailand-Reise. Wenn auch du auf deiner Reise nach Bangkok möchtest, würde ich dir empfehlen, den Aufenthalt in Bangkok am Ende einzuplanen. Das macht es deutlich einfacher, weil du dich dann schon ein bisschen an die Hitze gewöhnt hast, an die Zeitumstellung und überhaupt an Thailand. Und das macht es deutlich einfacher als nach einem 12-Stunden-Flug. Und zudem wird Bangkok halt auch oft genutzt, um dort einzukaufen. Und ist natürlich schön, wenn du die Sachen nur noch einmal einpacken musst und sie nicht einmal quer durch Thailand schleppen musst. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was du dir denn anschauen sollst, wenn du in Bangkok bist. Und diese Frage ist offen gesagt nicht ganz so leicht zu beantworten, was einfach daran liegt, dass es so unglaublich viel zu sehen gibt.
Gemeinsam mit meinem Co-Autor Florian Blüm habe ich vor einiger Zeit einen Bangkok-Reiseführer geschrieben, in dem wir 555 Orte in Thailands Hauptstadt vorstellen. Diese Liste ist natürlich viel zu lang für einen Besuch, aber es gibt natürlich ein paar Highlights und Sehenswürdigkeiten, mit denen du nichts falsch machen kannst. Das gilt vor allem dann, wenn du zum ersten Mal in Bangkok bist. Was für mich zu einem Aufenthalt in Bangkok einfach dazugehört, ist der Besuch eines Tempels. Tempel gibt es in Bangkok im gesamten Stadtgebiet in riesiger Stückzahl und auch hier fällt es schon schwer, zwischen all den Highlights sich was rauszusuchen. Da wären zum Beispiel der Tempel auf dem Gelände des Königspalasts mit seinem Smaragdbuddha in direkter Nachbarschaft, dem Wat Pho, der einen riesigen liegenden goldenen Buddha in sich hat, oder am Flussufer gelegen, der Wat Arun, der Tempel der Morgenröte, der vor allem zum Sonnenuntergang ein erstklassiges Fotomotiv ist. Da ist der Golden Mount, ein Tempel, der auf einem Hügel liegt, von dem aus du einen wunderbaren Blick auf die Skyline hast. Oder der Wat Pak Nam, ein neuer Tempel, den es erst seit wenigen Jahren gibt und dessen Highlight eine etwa 60 Meter hohe goldene Buddha-Figur ist. Was ich auch immer empfehle, ist eine Flussfahrt auf dem Chao Phraya, dem Fluss der Könige. Es hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es sehr günstig, mit dem Boot zu fahren. Zum anderen kannst du bereits von unterwegs viele Sehenswürdigkeiten entdecken, zum Beispiel den Königspalast, den eben bereits erwähnten Wat Arun oder die Luxus-Shopping-Mall Icon Siam. Du kannst einfach, wenn du irgendwas Interessantes entdeckst, an der entsprechenden Stelle aussteigen und wenn du es dir angesehen hast, fährst du mit dem Boot weiter. Und ein riesiger Vorteil dabei, du stehst einfach nicht im Stau. Gegen Abend solltest du eine Skybar besuchen oder eine Rooftop-Bar. Davon gibt es auch unzählige in Bangkok, manche davon in schwindelerregender Höhe. Und vor allem so am späten Nachmittag, frühen Abend, wenn es dämmert, bei Sonnenuntergang, ist dort oben einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Der Blick auf die Skyline ist sicher eine Sache, die du so schnell nicht vergessen wirst, die mit all den ganzen Hochhäusern, die es dort gibt. Das Gute ist, dort oben bekommst du mal ein Gefühl für die unglaubliche Größe der Stadt. Und vielleicht kannst du dich auch ein bisschen orientieren, wenn du Gebäude entdeckst, an denen du am Tag vorbeigefahren bist oder die du besucht hast. Nach dem Besuch einer Skybar bietet sich der Besuch auf einem Nachtmarkt an. Bangkok ist bekannt für seine Nachtmärkte, auf denen du sehr gut und günstig essen kannst. Viele dieser Nachtmärkte bieten zudem kleine Bars, oft Live-Musik. Du kannst shoppen, also Verkaufsstände gibt es dort in riesiger Stückzahl. Und auch zum Essen probieren ist das gut, weil oft sind es kleine Portionen und du kannst einfach mal ganz viele Sachen ausprobieren. Am besten schaust du einfach mal, was in der Nähe deines Hotels für Nachtmärkte sind. Und es lohnt sich auch, definitiv mal auf einen anderen Nachtmarkt zu gehen. Also wenn du an einem Tag auf dem einen warst, am nächsten Tag auf einen anderen, weil sie sich doch alle ein wenig unterscheiden. Bei den Nachtmärkten hatte ich das Thema Shopping ja gerade schon erwähnt. Wenn Shopping genau dein Ding ist, dann bist du in Bangkok im Paradies. Es vergeht gefühlt kein Jahr, in dem nicht eine riesige, gigantische Shopping-Mall eröffnet. Und diese Einkaufszentren sind ganz anders als bei uns. Also es geht schon damit los, dass es dort riesige Food-Courts gibt, in denen du wirklich sehr gut und sehr, sehr günstig essen kannst. Darüber hinaus gibt es neben all den Geschäften meistens auch ein Unterhaltungsangebot. Das können Indoor-Spielplätze für Kinder sein, das können Trampolinparks sein, Eislaufflächen, Virtual Reality, Escape Rooms. Also man kann da schon einiges machen und sich dort vor allem auch gut aufhalten, wenn es A, draußen regnet oder B, draußen einfach viel zu heiß ist. Die sind natürlich alle klimatisiert. Und da vielleicht noch einen kleinen Tipp zu den Shopping Malls. Da kannst du dir oft die Mehrwertsteuer zurückholen am Ende bei der Abreise am Flughafen. Entsprechende Formulare bekommst du dann an der Kasse in den Shopping Malls. Wenn du dich jetzt fragst, welche Shopping Mall du besuchen solltest, da ist die Auswahl wirklich riesig. Alleine rund um die Skytrain-Haltestelle Siam gibt es wirklich unzählige Malls wie Central World, aber auch entlang der Sukhum Wit, wo das beliebte Terminal 21 ist, oder am Flussufer Icon Siam. Diese Shopping Malls unterscheiden sich alle ein wenig von ihrem Charakter und von den Preisen und auch vom Warenangebot. Wir haben bei uns auf der Homepage einen Artikel mit den besten Shopping Malls. Schau da doch einfach mal rein, dann bekommst du vielleicht schon mal ein Gefühl, was das Richtige für dich ist. Neben dem Shopping ist Bangkok auch bekannt für Street Food. Ich würde sogar sagen, Bangkok ist eine der Städte der Welt mit dem besten Essen. Das sind die Garküchen, die an jeder Ecke stehen, wo du wirklich sehr gut essen kannst. Das sind die Food Courts in den Supermärkten. Es sind die Nachtmärkte mit ihrem riesigen Essensangebot und natürlich jede Menge Restaurants. Und das Gute ist, das beschränkt sich nicht nur auf die thailändische Küche. Wenn du zum Beispiel in Chinatown bist, kannst du sehr gut Chinesisch essen. Es gibt Little India, es gibt das arabische Viertel, es gibt eine koreanische Straße. Es gibt sogar deutsche Restaurants. Ganz nachdem, wie dein Geschmack ist, was du lange nicht mehr gegessen hast, wirst du da auf jeden Fall fündig. Fine Dining ist auch möglich. Es gibt sehr viele Sterne-Restaurants. Also Bangkok ist der richtige Ort, um mal was auszuprobieren. Und Essen wird im Grunde auch rund um die Uhr irgendwo angeboten. Also hungrig sein wirst du dort wahrscheinlich nie. Neben den gerade genannten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten gibt es natürlich noch viel mehr, was du in Bangkok machen kannst. Das alles aufzuzählen, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Genannt seien beispielsweise nur die vielen schönen Parks, die interessanten Museen. Und dann gibt es ja auch noch ein sehr interessantes Nachtleben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Schau einfach auf unserer Seite, da stellen wir noch jede Menge weitere Ideen für deinen Bangkok-Aufenthalt vor. Ein letzter Tipp von mir, nimm dir nicht zu viel vor. Auch wenn die Liste interessanter Orte in Bangkok einfach ewig lang ist, solltest du dein Programm für deinen Aufenthalt nicht ganz so vollpacken. Also was mir wirklich aufgefallen ist, viele unterschätzen in Bangkok einfach die Größe der Stadt und die Entfernungen und wie lang es manchmal dauert, von A nach B zu kommen, weil es zum Beispiel keine gute Verbindung gibt oder du nur im Stau stehst. Ein anderer Aspekt, der auch oft unterschätzt wird, ist die Hitze. In Bangkok ist es ja meistens sehr heiß, oft auch schwül. Und das kann dann alles ganz schnell ganz schön schweißtreibend werden, wenn du da bei 35 Grad vor einem Tempel in der Sonne stehst. Deswegen plan dir ein paar Pausen ein. Es gibt jede Menge schöne Cafés, zum Beispiel am Flussufer, wo manchmal auch ein bisschen Wind geht. Dort kannst du dich mal ausruhen, einen Fruchtshake trinken und dann wird auch alles nicht so anstrengend.
Eine weitere Region, die sich definitiv zu bereisen lohnt, ist Nordthailand. Das ist eben eine Region, die eher für Naturliebhaber und Kulturfans noch ein richtiger Geheimtipp ist. Ganz anders als die Strände und Inseln im Süden erwartet dich hier nämlich eine völlig andere Welt. Berge, dichte Wälder, grüne Reisfelder, Wasserfälle und ein kulturelles Erbe, das in vielen Dörfern noch so richtig authentisch gelebt wird. Klingt doch schon mal ganz gut, oder? Doch, was ist Nordthailand überhaupt? Nordthailand nimmt etwa 16% der Gesamtfläche des Landes ein. Also hier leben rund 7 Millionen Menschen, die sich auf eher kleinere Städte und Dörfer verteilen. Was das Klima angeht, es ist hier im Norden trockener und kühler als im Rest des Landes, also vor allem oben in den Bergen. Und die beste Zeit, um nach Nordthailand zu reisen, ist von November bis Februar. Da ist nämlich noch angenehm mild. Im Gegensatz dazu ist zwischen Mai und Oktober Regenzeit angesagt, also da kann es dann auch schon mal ein bisschen schütten. Wie kommst du nach Nordthailand? Also zur Anreise, da gibt es verschiedene Optionen. Du kannst zum einen das Flugzeug wählen, den Bus oder den Zug. Mit dem Flieger ist es natürlich relativ bequem. Es gibt in Chiang Mai einen internationalen Flughafen. Da gehen Flüge von Bangkok, Phuket oder auch von Singapur aus. Also von Bangkok zum Beispiel ist es ungefähr eine Stunde. Weitere Variante ist eben die Busfahrt. Also da ist man dann schon ein paar Stunden unterwegs. Die Strecke zwischen Bangkok und Chiang Mai, braucht man ungefähr so 10 bis 12 Stunden. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, die Strecke zu bereisen. Es gibt ganz einfache Busse, gibt aber auch sogenannte VIP-Luxus-Liner. Das sind dann Nachtbusse mit Liegesitzen und Klimaanlage. Nachtbusse oder Nachtfahrten sind sowieso eigentlich ein Tipp, den ich dir gerne gebe. Es ist zum einen immer ein ganz, ganz witziges und aufregendes Erlebnis. Zum anderen spart man sich auch einfach immer ein bisschen Zeit und halt auch eben nochmal die Übernachtungskosten. So, und jetzt mal was für die Romantiker unter uns. Also das ist definitiv die Zugfahrt von Bangkok nach Chiang Mai. Wer durch Thailand oder wer nach Nordthailand reist, dem sei definitiv diese Zugfahrt empfohlen. Also die Strecke ist wirklich wunderschön. Es geht aus dem urbanen Stadtgebiet Bangkoks hinaus, irgendwann hinein in die Reisfelder und irgendwann bist du dann einfach in den Bergen und dieser Wandel der Landschaft ist einfach total schön. Und auch die Fahrt an sich ist einfach ein Erlebnis. Vor allem,
Und das ist ein besonderes Erlebnis, ist eben der Nachtzug. Die Fahrt dauert da so circa 12 bis 15 Stunden und es gibt dann Waggons, in denen eben die Sitze zu Betten umgewandelt werden. Und ich muss sagen, ich habe auf den Fahrten, die ich mit dem Nachtzug gemacht habe, auch immer tatsächlich sehr gut geschlafen. Doch was macht den Norden so besonders? Also Nordthailand ist echt anders. Die Landschaft und die Kultur unterscheiden sich halt komplett von den anderen Ecken des Landes. Es gibt natürlich die Berge, es gibt Nationalparks, es gibt Dörfer mit Bergvölkern, ethnischen Minderheiten. Ganz viel Natur, coole Trekkingtouren. Also ist tatsächlich wirklich ein Paradies, gerade für Aktivurlauber. Aber was auch sehr beliebt ist, ist gerade in Chiang Mai, sind zum Beispiel Kochkurse. Du hast hier nochmal kulinarisch eine bisschen andere Küche. Also die nordthailändische unterscheidet sich nochmal ein bisschen von der des Süden des Landes. Ich fasse dir nochmal die wichtigsten Highlights im Norden kurz zusammen. Das ist zum ersten Chiang Mai. Das ist die größte Stadt und wahrscheinlich auch die bekannteste. Hat eine wunderschöne Altstadt, die von einem Wassergraben und von alten Stadtmauern umgeben ist. Innerhalb der Altstadt gibt's unzählige Tempel. Da kann man sich tagelang aufhalten, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Und gerade der Nachtmarkt, der ist auch super bekannt und lohnt sich definitiv zu besuchen, wenn man zu der Zeit in der Stadt ist. Chiang Mai an sich ist auch einfach ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt für Touren ins Umland, zu Wasserfällen, Aussichtspunkten etc. Als nächstes wäre da Pai zu nennen. Pai ist so eine kleinere Bergstadt, die besonders bei Backpackern sehr beliebt ist. Ist so ein ganz chilliger Vibe. Ja, ich sag mal, viele Hippies, Althippies haben sich da irgendwann mal niedergelassen. Pai ist zudem bekannt für seine heißen Quellen, für die vielen Wasserfälle und eben diese alternative Atmosphäre, Künstler und ja, Freigeister überall. Also ist eine sehr entspannte Ortschaft, die sich definitiv zu besuchen lohnt. Als drittes wäre Chiang Rai zu erwähnen. Hier ist das größte Highlight sicherlich der weiße Tempel Wat Rong Khun. Der ist noch gar nicht so alt, aber wer schon was von Chiang Rai gehört hat, der ist sicherlich auch über diesen Tempel gestolpert. Dazu gibt's noch viele Teeplantagen und eben auch hier viel Natur, viel Grün, viele Berge, Wasserfälle drumherum. Als viertes Highlight möchte ich noch Mae Hong Son anführen. Das ist eine Stadt, die etwas abgelegen ist, aber absolut sehenswert ist. Bekannt ist sie eigentlich eher durch den Mae Hong Son Loop. Das ist eine der schönsten Motorradstrecken in Südostasien und wahrscheinlich eine der schönsten in ganz Asien oder der Welt. Und ja, besticht eben einfach durch eine wirklich wundervolle Umgebung, durch die man fährt. Ist auch wirklich cool für Wandertouren, Trekkingtouren, einfach für Abenteurer gemacht. Aber was kannst du hier in Nordthailand denn alles erleben? Ich habe es vorhin schon erwähnt, also eine der beliebtesten Aktivitäten ist definitiv Trekking. Der Doi Itanon Nationalpark ist da besonders cool. Also das ist der Doi Itanon ist der höchste Berg Thailands, umgeben von vielen Wasserfällen, dichten Nebelwäldern, Dschungeln, und da kann man ein paar richtig coole Touren starten. Auch die Kochkurse hatte ich schon erwähnt. Also die nordthailändische Küche ist da sehr different zu der des Südens. Und gerade in Chiang Mai gibt es viele Möglichkeiten, viele Kochschulen, wo du eben lernen kannst, wie du authentisch thailändische Gerichte selbst zubereitest. Also auch wirklich eine tolle Möglichkeit, mal so richtig in die Kultur einzutauchen. Wofür Nordthailand auch immer wieder steht, ist eben, dass es so ein bisschen das kulturelle Zentrum ist. Das haben wir gerade in Chiang Mai mit den vielen Tempeln. Aber eben auch Themen wie Yoga und Meditation sind gerade in Nordthailand sehr, sehr angesagt. Also wenn du so, wenn du auf Spiritualität stehst, sage ich mal, ist der Norden für dich perfekt. Also es gibt da viele Retreats, wo man sich entspannen kann und so ein bisschen mehr über die buddhistische Welt kennenlernen kann und da ein bisschen eintauchen. So, wann ist die beste Zeit für den Norden und wie sieht's mit dem Budget aus zum Abschluss? Also, ich habe es vorhin schon erwähnt, vom November bis im Februar ist es wirklich am angenehmsten. Temperaturen sind mild, ist trocken. Klar, ist dann aber auch High Season, also das heißt, sind auch mehr Touristen unterwegs. Generell ist es so, dass der Norden etwas günstiger als der Süden ist, was vor allem Unterkünfte und auch das Essen angeht. Und wenn du eben gerade auf einfache Guesthouses stehst, dann bekommst du hier in Nordthailand wirklich richtig coole Sachen für im Vergleich zum zu Südthailand für wenig Geld. So, zusammenfassend bleibt zu sagen, also Nordthailand ist wirklich unglaublich vielfältig. Was unterscheidet Nordthailand von anderen Regionen? Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Zum einen ganz klar im Vergleich zu den südlichen Inseln, man hat kein Meer, du hast keinen Strand, aber dafür hast du unglaublich viel Kultur, viele Märkte, viele Tempel, ganz viel Natur, schöne Berge, hohe Berge, tolle Aussichtspunkte, coole Wandertouren, schöne Trekkingrouten. Und hier findet man noch so ein bisschen das authentischere Thailand abseits der typischen Touristenpfade. Ich empfehle dir auf jeden Fall, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, ein bisschen in die thailändische Kultur nach Thailand einzutauchen, dann sollte eine Reise nach Nordthailand definitiv bei dir auf dem Plan stehen.
Wie Christopher eben schon erwähnt hat, liegt Thailand an zwei verschiedenen Meeren, dem Golf von Thailand und der Andamanensee. Zur Andamanensee werde ich jetzt ein bisschen was sagen. Erstmal vielleicht zur geografischen Eingrenzung. Also die Küste Thailands, die beginnt im Norden an der Grenze zu Myanmar und geht dann weiter runter in den Süden bis zur Grenze von Malaysia. Das ganze Stück sind etwa 600 bis 700 Kilometer. In diesem Bereich befinden sich einige sehr beliebte Provinzen, die sehr viel bereist werden, und zwar Phangna, Krabi und Trang. Und in diesen Provinzen liegen einige der schönsten Ziele des Landes. Es gibt zwei internationale Flughäfen, nämlich Phuket und Krabi, sowie einige Provinzflughäfen, die Verbindungen nach Bangkok anbieten. Der Flughafen Phuket ist übrigens der einzige Flughafen in Thailand neben dem Flughafen in Bangkok, zu dem es derzeit internationale Direktflüge aus Europa gibt, unter anderem auch aus Deutschland. Das heißt, wenn du einfach nur ans Meer und an den Strand möchtest und nicht nach Bangkok, ist Phuket dein Einstiegstor zu Thailand. Leider ist die Andamanenküste nicht gut an das thailändische Bahnnetz angebunden. Also das heißt, wenn du mit dem Zug in den Süden fährst, hast du auf jeden Fall noch ein ganzes Stück Weiterreise mit dem Bus oder mit einem Taxi vor dir, bevor du an die Küste kommst. Also der nächstgelegene Bahnhof ist Trang. Oder wenn du zum Beispiel nach Krabi oder Phuket möchtest, ist Surathani. Wenn du generell mit dem Bus anreisen willst, das ist auch möglich, zum Beispiel von Bangkok. Dafür solltest du aber dann mindestens 10 bis 12 Stunden einplanen. Das ist ein ganzes Stück. So, jetzt fragst du dich bestimmt, was dich denn an der Andamanensee erwartet. Also, meine Kollegin Josie schrieb mal in einem Artikel, Krabi und die Andamanensee, das ist eigentlich das Thailand, das du von Postkarten kennst, das bei allen Werbekampagnen genutzt wird, die Motive und was du aus vielen Filmen und Serien kennst. Und das trifft den Nagel eigentlich auch ziemlich auf den Kopf. Hier erwarten dich traumhafte Landschaften mit spektakulären Felsformationen, Karstfelsen, die meterhoch steil aus dem Wasser hervorragen. Es gibt fantastische Strände, eine Vielzahl von Inseln, zum Teil mit toller Unterwasserwelt. Im Hinterland befinden sich Nationalparks und sehr viel faszinierende Natur. Und das sind auch die Ziele, die jedes Jahr wirklich ganz oben in den Charts stehen, bei den beliebtesten Reisezielen. Zu den bekanntesten Orten gehört definitiv die Insel Phuket, die ich ja eben bereits erwähnt habe. Wobei ich hier anmerken möchte, dass das wahrlich keine kleine Insel ist. Also zwischen dem Nord- und dem Südzipfel sind es etwa fast 50 Kilometer. Und Phuket hat auch die längste touristische Vergangenheit und zieht einfach Massen an. Und hat eine Vielzahl von Stränden und da ist also auch wirklich fast für jeden Geschmack immer noch etwas dabei. Dann nördlich von Phuket, ein weiterer Ort, den du vielleicht schon mal gehört hast, das ist Khao Lak. Khao Lak hat wirklich eine Vielzahl von kilometerlangen Stränden und ist sehr beliebt, auch bei Leuten, die gerne etwas länger bleiben, die vielleicht dort überwintern. Und vor der Küste von Khao Lak gibt es mit den Similan Islands und den Surin Islands zwei der besten Tauchreviere in Thailand. Östlich von Phuket liegt Koh Phi Phi. Dort gibt es unter anderem die traumhafte Maya Bay. Das ist eine Bucht, von der aus man das offene Meer kaum noch sieht, dafür aber türkisfarbenes Wasser und faszinierende Felsen. Die Bucht war damals ausgewählt worden für den Film The Beach mit Leonardo DiCaprio, was die Welt berühmt gemacht hat. Aber nicht nur diese Bucht ist wunderschön, auch sonst hat Koh Phi Phi wirklich viele traumhafte Strände und ist ein sehr beliebtes Reiseziel. Ein weiterer Ort, den ich eben bereits erwähnt hatte, ist Krabi. Hierzu muss gesagt werden, es gibt sowohl die Provinz Krabi als auch die Provinzhauptstadt Krabi Town, wo sich auch der Flughafen befindet. In der Nähe von Krabi befinden sich einige der schönsten Strände des Landes. Hervorzuheben ist hier zum Beispiel der Riley Beach, der auf einer Halbinsel liegt. Also dieser Strand ist praktisch nur mit dem Boot zu erreichen, weil er von riesigen Felsen umgeben ist, die auch sehr beliebt sind zum Klettern. Und auch die Nachbarstrände dort sind wunderschön. Also da in der Nähe, also da kommt man dann auch mit dem Auto hin, ist der Aonang Beach. Das war einst ein kleiner Küstenort. Mittlerweile ist es ist Aonang im Laufe der Jahre immer mehr gewachsen, was vor allem durch immer neue Hotels geschehen ist. Aonang nutzen viele als Ausgangspunkt für Touren in die Region. Also neben den genannten Stränden gibt es auch noch viele kleine Inseln, die sich für Inseltouren anbieten, so Tagestouren. Da kommen viele nach Aonang, da gibt es viel Nachtleben, viele Geschäfte, einen schönen Nachtmarkt und wie gesagt Unterkünfte in jeder Preiskategorie. Im Süden von Krabi befindet sich die Insel Koh Lanta. Also Koh Lanta gehört auch noch zur Provinz Krabi und ist eine der größeren Inseln in der Region mit einer Vielzahl von Stränden. Koh Lanta ist besonders bei Familien, die mit Kindern reisen, sehr beliebt. Und auch jene, die sich den auf Phuket oder in Aonang oder auf Koh Phi Phi der Trubel zu viel ist, die es lieber ein bisschen ruhiger mögen, die werden definitiv auch sich auf Koh Lanta wohlfühlen. Und wenn du dann von Koh Lanta noch weiter Richtung Süden reist, also da sind vor der Küste von Trang jede Menge kleine Inseln mit sehr schönen Stränden, auf denen meist nicht allzu viel los ist, eignet sich sehr gut für Inselhopping. 2 Tage hier, 3 Tage dort und du kannst dann immer mit dem Boot weiterreisen. Das ist definitiv ein Erlebnis. Die südlichste Insel von Thailand ist Koh Li Phe. Das ist auch nochmal ein richtiges Highlight. Also eine Insel mit wirklich traumhaften Stränden und einer faszinierenden Unterwasserwelt. Und diese Unterwasserwelt betrifft sowohl das Tauchen als auch das Schnorcheln. Also die Gegend rund um Koh Li Phe wurde mal als die Malediven Thailands bezeichnet. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber hier kann man wirklich noch einiges im Wasser sehen und hat auch oft eine sehr gute Sicht. Darüber hinaus hat die Insel definitiv einen besonderen Vibe. Also es gibt da sehr viele schöne Orte mit tollen Strandbars und so weiter. Es ist allerdings längst kein Geheimtipp mehr, was die Insel jahrelang war, aufgrund der etwas abgeschiedenen Lage. Aber mittlerweile ist es doch ein recht beliebtes und auch schönes Reiseziel geworden. So viel zum kurzen Überblick der wichtigsten Orte an der Andamanensee. Natürlich gibt es ja noch viel mehr tolle Inseln und Küstenorte, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also es geht ja auch in dieser Folge erstmal darum, einen ersten Überblick zu verschaffen, was dich dort erwartet. Die Andamanensee eignet sich für dich als Reiseziel, wenn dir Strandurlaub wichtig ist, wenn du an schöne Orte kommen willst, die Seele baumeln lassen willst, am Strand liegen willst, im Meer schwimmen, tauchen, schnorcheln, Kajak fahren. Und Inselhopping ist definitiv hier ein richtig tolles Erlebnis. Sei es, dass du von Insel zu Insel fährst und mal hier 2 Tage bleibst oder da 3 Tage. Oder dass du dir einfach einen Ort als Basislager nimmst und dann Tagestouren machst und von Insel zu Insel fährst. Da gibt es ein wirklich großes Angebot, was im Laufe der Zeit immer mehr perfektioniert wurde. Und da ist definitiv viel Spannendes dabei. Die beste Reisezeit an der Andamanensee ist so etwa von November bis März, also während unseres Winters. Allerdings solltest du dich darauf einstellen, dass es vor allem rund um die Winterferien, also rund um Weihnachten, Neujahr, vielerorts recht voll wird und auch viele Unterkünfte A, teurer und B, gelegentlich auch ausverkauft sind. April geht auch noch gut, da wird es allerdings bisweilen schon sehr heiß und danach beginnt die Regenzeit. Du kannst die Andamanenküste auch ohne Probleme in der Regenzeit bereisen. Warm ist es ja sowieso immer und auch wenn es regnet, regnet es oft nur mal 1 Stunde oder 2 am Tag. Das heißt, du kannst dort trotzdem Urlaub machen. Du hast günstigere Unterkünfte in diesem Zeitrahmen und es ist auch meistens ein bisschen grüner. Aber du solltest beim Schwimmen aufpassen. Also Es gibt einige Regionen, zum Beispiel vor der Küste Phuket oder so, wo sich dann zum Teil gefährliche Strömungen ergeben. Das heißt, wenn dann rote Flaggen am Strand stehen, solltest du lieber nicht ins Wasser gehen und dich auch vorher informieren, wie es damit aussieht. Jetzt konntest du dir hoffentlich einen ersten Eindruck von der Andamanenküste verschaffen. Für mich, das kann ich nur abschließend nochmal sagen, definitiv einer der Sehnsuchtsorte, die Thailand als Reiseziel weltberühmt gemacht haben. Daher eine ganz klare Empfehlung. Und ich bin mir sicher, dass auch du dort deine passende Trauminsel oder deinen Lieblingsstrand finden wirst.
Eine weitere Region, die sich zu bereisen lohnt, das sind die Inseln im östlichen Golf von Thailand. Das sind vorwiegend Koh Chang, Koh Kut und Koh Mak, um jetzt mal die größten zu nennen. Was dich hier erwartet, ist eben so eine ganz besondere Atmosphäre, bisschen abseits des Massentourismus. Hier ist trotzdem ein bisschen was los, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit Inseln wie zum Beispiel Koh Samui oder auch Phuket. Wenn du also so ein entspanntes und authentisches Inselerlebnis suchst, dann sind diese Inseln hier im Osten an der Grenze zu Kambodscha genau das Richtige für dich. Zur geografischen Lage. Die drei Inseln liegen im östlichen Golf von Thailand, also wie schon erwähnt, nahe der kambodschanischen Grenze und sind vom Festland aus gut erreichbar. Koh Chang ist am leichtesten zu erreichen. Da geht's vom Festlandhafen Lai Mun Gop mit der Fähre ungefähr 45 Minuten. Besonders praktisch ist, dass du da in knapp 5 bis 6 Stunden von Bangkok aus hinkommst. Also du kannst ganz einfach mit dem Bus oder sogar mit einem kurzen Flug nach Trat reisen und dann zur Fähre wechseln. Für Koh Kut und Koh Mak, da starten die Fähren und Speedboote entweder von Koh Chang aus oder auch direkt vom Festland. Die Überfahrten sind dann so etwa in 1 bis 2 Stunden zu absolvieren und bieten dir schon auf dem Weg wirklich einen kleinen Vorgeschmack auf das wunderbare Inselleben. So, kurz zu den Inseln im Überblick. Ich möchte mal mit Koh Mak anfangen. Das ist so ein bisschen der Allrounder unter den entspannten Inseln. Das liegt ebenfalls nur eine kurze Fährfahrt von der Küste entfernt und ist ideal für alle, die Ruhe, Strand und chillige Vibes suchen. Die Insel ist eher bekannt für ihre puderweichen Sandstrände und das kristallklare Wasser. Tagsüber genießt du dort Sonne und Meer und abends lässt du den Tag entspannt am Strand ausklingen. Koh Chang ist die zweitgrößte Insel Thailands und so ein richtiger Abenteuer-Hotspot. Also Koh Chang ist perfekt, wenn du Natur und ein bisschen Action suchst. Es gibt Wasserfälle, Berge, jede Menge versteckter Strände, die du erkunden kannst. Du kannst tauchen, schnorcheln oder auch einfach nur am Strand relaxen. Hier wird es ja nie langweilig. Also Koh Chang ist auch die Insel, glaube ich, auf der ich in meinem Reiseleben am häufigsten gewesen bin. Koh Kut wiederum ist die ruhigste der drei Inseln und noch so ein echter Geheimtipp. Ist zwar so ein bisschen langsam im Kommen, ist noch etwas weniger entwickelt und noch vom großen Massentourismus verschont. Aber hier erwartet dich halt wirklich ein echtes Inselparadies, glasklares Wasser, Natur pur, also ideal für alle, die sich wirklich erholen wollen und so das echte Inselleben genießen möchten. So, aber was macht diese Inseln im östlichen Golf so besonders? Was diese Inseln wirklich auszeichnet, ist ihre vermeintliche Unberührtheit. Also die dichten Dschungel, beeindruckende Wasserfälle und unberührte Strände. Also wirklich perfekte Bedingungen für alle, die sich in die Natur zurückziehen wollen. Große Partys sind da eher eine Seltenheit. Gibt's auch, also ein kleines Nachtleben existiert auch gerade auf Koh Chang. Aber zum Abschalten und um diese tropische Ruhe zu genießen, sind die Inseln im östlichen Golf ideal. Was kannst du hier alles erleben? Es gibt natürlich eine große Vielfalt an Aktivitäten. Möchte ich mal einen ganz kurzen Überblick geben. Auch da lediglich so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Also die Inseln sind definitiv geeignet zum Schnorcheln und Tauchen. Also der Golf von Thailand ist ja bekannt für seine tollen Schnorchel- und Tauchspots. Es gibt viele Korallenriffe, bunte Fischschwärme, die du dir wirklich nicht entgehen lassen solltest. Die werden wiederum von Ausflugsbooten angefahren. Da starten täglich wirklich mehrere Bootstouren zu entlegenen Stränden und Schnorchelspots. Also solltest du da Lust haben, auch das Tauchen zu erlernen, dann hast du da auf jeden Fall die Möglichkeit. Gibt auch viele Tauchschulen, gerade auf Koh Chang, was ja die größte der Inseln ist. Besonders, finde ich, ist die hohe Dichte an Wasserfälle, gerade auf Koh Chang und auf Koh Kut findest du da wirklich ein paar sehr, sehr beeindruckende, wie zum Beispiel den Klong Plu oder den Tan Mayong. Also um jetzt mal ein paar zu nennen, da gibt es wirklich sehr, sehr viele. ist natürlich ideal, um das mit einer kleinen Dschungelwanderung zu verbinden. Und danach kannst du dich im natürlichen Pool vom Wasserfall abkühlen. Also das ist wirklich so klassisches Thailand-Feeling. Wanderung durch den Dschungel und ab in den Wasserfall. Also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Meistens muss man gar nicht allzu weit laufen, um die schönen Wasserfälle zu erreichen. Da die Gewässer um die Inseln sehr, sehr ruhig sind, ist es da auch super möglich, mit dem Kajak ein bisschen herumzupaddeln. Also entweder von Strand zu Strand oder du erkundest kleine versteckte Buchten oder Lagunen oder du fährst zu kleinen vorgelagerten Inseln. Das ist gerade auf Koh Chang gut möglich und macht richtig Spaß und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf der Südseite Koh Changs oder beziehungsweise Südostseite kannst du außerdem durch wirklich wunderschöne Mangrovenwälder paddeln. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es auf den Inseln schon ein bisschen ruhiger ist. Allerdings gibt es auch hier ein entspanntes Nachtleben mit einigen Strandbars. Also auf den Inseln geht es abends wirklich gemütlich am Strand weiter. Von den Strandbars bis hin zu kleinen Beachparty ist da wirklich alles bei. Ja, wobei das Leben an sich hier wirklich eher entspannt ist. Wenn du dann aber wirklich Bock auf ein bisschen Geselligkeit hast, wirst du auch da fündig. Also vielerorts gibt es dann eben diese klassischen Feuershows, gemütliche Live-Musik, DJ-Musik oder einfach eine Bar, in der du einen Cocktail zum Sonnenuntergang genießen kannst. Ja, wie kannst du dich auf den Inseln fortbewegen? Mit dem Fahrrad oder mit dem Roller über die Insel zu cruisen, ist also wirklich eine echt coole Art, die Umgebung zu erkunden. Koh Mak eignet sich da mit seinen flachen Straßen besonders gut zum Radfahren. Es gibt viele ruhige Wege, die an traumhaften Stränden, durch Dörfer und entlang von Kokosplantagen führen. Koh Chang ist größer und auch sehr hügelig, weshalb sich die Erkundung mit dem Roller halt empfiehlt. Also vorausgesetzt da, dass du bereits erfahren im Umgang mit Motorrollern und dem Fahren in Thailand bist. Unterwegs wirst du dann immer wieder Affen sehen, die am Straßenrand sitzen oder in den Bäumen und an den Strommasten rumtollen. Also auch da einfach immer mal die Augen offen halten. Ganz kurz zur Reisezeit und zum Budget. Die ideale Zeit für einen Besuch ist so zwischen November und März, also die Trockenzeit, wo das Wetter meist angenehm und recht stabil ist. Preislich ist Koh Chang wirklich sehr vielseitig, also von günstigen Backpacker-Unterkünften so ab 15 bis 25 Euro pro Nacht bis hin zum Luxusresort ist da wirklich alles bei. Auf Koh Kut und Koh Mak, die touristisch noch etwas weniger erschlossen sind, liegen die Preise etwas höher. Da geht es dann so ab etwa ca. 30 bis 50 Euro pro Nacht los. Zur Reisezeit kommen wir später nochmal detaillierter. Ich kann dazu sagen, ich war zu verschiedenen Zeiten schon auf den Inseln im östlichen Golf und auch außerhalb dieser vermeintlich idealen Reisezeit ist es dort wirklich sehr schön und ich hatte da auch schon Glück und viele, viele sonnige Tage, als ich zum Beispiel im August oder im September dort war. Ja, was bleibt zu sagen? Also Koh Chang, Koh Kut und Koh Mak, die bieten dir wirklich eine einmalige Kombination aus Natur, Ruhe und ein kleiner Hauch Abenteuer. Es gibt tolle Wasserfälle, du hast unglaubliche Schnorchelspots, du kannst ausgiebige Trekkingtouren starten und auf allen Inseln kannst du aber vor allem eins, nämlich einfach die Seele baumeln lassen. Denn du findest auf den Inseln wirklich absolute Entspannung und ein authentisches Thailand-Erlebnis fernab der riesigen Touristenzentren. Ja, ein super beliebtes Reiseziel sind eben die Inseln im westlichen Golf von Thailand. Das sind primär Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Das ist neben Bangkok sicherlich die bekannteste Ecke Thailands und viele, die zum ersten Mal ins Land reisen, besuchen eben eine oder mehrere dieser Inseln. Kurz zur geografischen Lage und zur Anreise. Die Inseln liegen im westlichen Golf von Thailand und sind vom Festland aus gut erreichbar. Also Koh Samui, die größte der Inseln, kann direkt angeflogen werden und ist ein beliebter Ausgangspunkt für Reisen in den Golf allgemein. Der Flughafen auf Koh Samui wird von mehreren internationalen Fluggesellschaften angeflogen, aber natürlich auch aus Bangkok. Und es gibt auch Fähren vom Festland, die etwa 30 bis 90 Minuten für die Überfahrt benötigen. Von Koh Samui aus kannst du dann leicht mit einer Fähre nach Koh Phangan in ca. 30 Minuten oder nach Koh Tao in knapp anderthalb Stunden weiterreisen. Ein kurzer Überblick zu den einzelnen Inseln. Koh Samui gilt so ein bisschen als die Königin der thailändischen Inseln und glänzt da vor allem mit einer Vielzahl von Aktivitäten. Du kannst von luxuriösen Resorts bis hin zu einfachen Bungalow-Anlagen überall nächtigen. Es gibt coole Strandpartys, aber auch echt ruhige Strände, die sich zum Entspannen lohnen. Also ja, es gibt einige beeindruckende Tempel, die es absolut wert sind, erkundet zu werden und ein paar schöne Aussichtspunkte. Koh Phangan, ja, ist berühmt für die Full Moon Party. Das ist allerdings bei weitem nicht alles, was die Insel zu bieten hat. Ich war mittlerweile auch mehrere Male dort und ist tatsächlich eine meiner Lieblingsinseln in Thailand. Hat nämlich auch viele ruhigere Ecken. Und wenn du nicht gerade an irgendeiner der Moonpartys teilnimmst, kannst du eben auch diese traumhaften Strände besuchen. Halt ist ein wirklich super entspannter Vibe und ja, auf den entlegenen Seiten wirklich ein sehr, sehr gechilltes Inselleben. Koh Phangan hat auch wirklich viele Möglichkeiten für schöne Wanderungen. Man kann schnorcheln gehen und ist grundsätzlich auch bei Yogis sehr beliebt. Heißt auch, Yogakurse, Yogaschulen finden sich dort auch immer wieder. Koh Tao gilt grundsätzlich als das Taucherparadies in Thailand. Also es ist bekannt für seine fantastischen Tauchspots und für das kristallklare Wasser. Hier wimmelt es wirklich von Tauchschulen und es gibt wahrscheinlich keinen cooleren Ort, um seinen Tauchschein zu machen als hier. Um die Insel herum kannst du dann eben die bunte Unterwasserwelt erkunden oder einfach an einem der richtig schönen und idyllischen Strände entspannen. Also ideal für alle, die Sonne, Strand und Entspannung suchen. Doch was macht die westlichen Inseln im Golf so besonders? Die Inseln sind wirklich ein wahres Paradies für jeden Reisenden. Im Vergleich zu den weniger touristischen östlichen Inseln bieten Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Natur und Entspannung. Von den lebhaften Strandpartys auf Koh Phangan bis hin zu den ruhigen Buchten von Koh Tao, hier ist wirklich für jeden was dabei. Außerdem kannst du dich in einer der unzähligen Strandbars entspannen und dabei den Sonnenuntergang über dem Meer genießen. Ja, was kann man denn alles auf den Inseln erleben und unternehmen? Wie bereits erwähnt, ist Koh Tao ein echtes Muss oder ein echtes Mekka sogar für Taucher und Taucherinnen. Die klaren Gewässer, bunte Korallenriffe sind echt perfekt für Schnorcheltouren oder Tauchkurse. Wie schon erzählt, gibt es natürlich ganz, ganz viele Tauchschulen, die eben Kurse für alle Erfahrungsstufen anbieten. Auf Koh Phangan zum Beispiel gibt es einige sehr, sehr schöne Wanderwege mit tollen Aussichtspunkten durch den dichten Dschungel. Und diese Aussichtspunkte bieten dir wirklich einen echt spektakulären Blick über die ganze Insel oder über die Küste. Was du auch auf jeden Fall machen kannst, sind Bootstouren, Bootsausflüge. Also es gibt da unzählige Möglichkeiten, aber besonders sehenswert ist vielleicht ein Ausflug in den Ang Thong Nationalpark. Das ist quasi eine Gruppe von 42 Inseln und die liegt etwa so 30 Kilometer nordwestlich von Koh Phangan. Ich hatte bereits die Full Moon Party mal angesprochen. Grundsätzlich bieten alle drei Inseln ein wirklich schönes, cooles Nachtleben. Also es gibt zahlreiche Bars und Clubs und besonders die Strandpartys auf Koh Phangan sind mittlerweile legendär. Also jedes Jahr kommen hier wirklich tausende Reisende zusammen, um gemeinsam einmal im Monat die Fullmoon-Party zu feiern. Aber auch da darfst du dich nicht abschrecken lassen. Es gibt auch richtig chillige Möglichkeiten, die Abende ausklingen zu lassen. Also gerade an der Westküste zum Beispiel gibt es total sehenswerte Bars, in denen man den Sonnenuntergang bestaunen kann. Ganz kurz zur besten Reisezeit und zum Budget. Die beste Reisezeit ist zwischen Dezember und April, was nicht bedeutet, dass ihr nicht auch außerhalb dieser Zeit die Inseln besuchen könnt. Aber in dieser Zeit ist das Wetter relativ stabil und die Temperaturen sind echt angenehm. Die Inseln bieten Unterkünfte in jedem Budget, also wirklich von einfachen Bungalows ab 15 Euro bis hin zu luxuriösen Resorts nach oben hin. Sind den Preisen da keine Grenzen gesetzt. Aber, und das solltest du auch immer bedenken, je nach Reisezeit variieren die Preise. Das heißt, in der High Season wird es manchmal ein bisschen teurer, während es in der Low Season einfach auch günstiger sein kann. Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao sind mit die beliebtesten Inseln des Landes. Doch das hat seinen Grund. Sie bieten nämlich die perfekte Mischung aus Entspannung, Unterhaltung und einem Hauch von Partystimmung. Mit ihren traumhaften Stränden, hervorragenden Tauchmöglichkeiten und einer Vielzahl von Aktivitäten wirst du garantiert unvergessliche Erinnerungen sammeln. Egal, ob du auf der Suche nach einer ausgelassenen Feier oder einem ruhigen Rückzugsort bist. Die westlichen Inseln im Golf von Thailand sind der ideale Ort, um die Seele baumeln zu lassen und Thailand in all seinen Facetten kennenzulernen. Nachdem du nun einige der atemberaubendsten Reiseziele Thailands kennengelernt hast, wollen wir dir noch ein bisschen mehr Inspiration bieten. Falls du dich also fragst, wie du all diese Highlights am besten miteinander verbinden kannst, haben wir genau das Richtige für dich. Auf unserer Website findest du eine Auswahl an maßgeschneiderten Routenempfehlungen, die dir helfen, das Beste aus deinem Aufenthalt in Thailand herauszuholen. Dabei haben wir Empfehlungen für Strandrouten, aber auch für Routen, die ein bisschen stärker auf kulturelle Aspekte ausgelegt sind. Unsere Routenvorschläge, die sind so gestaltet, dass du in kurzer Zeit viel erleben kannst, ohne dich jedoch gehetzt zu fühlen. Du bekommst dabei nicht nur praktische Tipps, sondern auch ein paar Vorschläge für sinnvolle Stops.
Mein persönlicher Rat, wenn du zum ersten Mal nach Thailand reist, ist es vielleicht besser und sinnvoller, dich auf eine Region zu konzentrieren. So kannst du deine Zeit noch besser und intensiver genießen und vielleicht doch noch ein bisschen tiefer ins Land und seine Kultur eintauchen, ohne dass du ständig unterwegs bist. Die Strecken, gerade jetzt von den Inseln im östlichen Golf, zum Beispiel zur Andamansee oder auch in den Norden von Thailand, die sind doch sehr weit und das nimmt doch einiges an Zeit in Anspruch, um da die Strecken zurückzulegen. Wenn du also deine Traumroute suchst oder dir noch nicht ganz sicher bist, wie du Thailand am besten entdecken kannst, dann, wie gesagt, schau mal auf unserer Website vorbei. Da findest du alle Details und kannst deine perfekte Reiseplanung starten. Jetzt, wo du weißt, welche Routen dich durch Thailand führen, fragst du dich bestimmt, wie du dich am besten fortbewegst im Land. Stefan erklärt dir gleich, wie du in Thailand am besten von A nach B kommst. Also, bleib dran!
Nachdem wir uns nun ausführlich der Reisevorbereitung und der Reiseplanung gewidmet haben und auch einige der schönsten Ziele des Landes vorgestellt haben, kommen nur noch ein paar Tipps für unterwegs, also das, was du beachten musst, wenn du in Thailand bist und was dir auch dort nochmal bei der Planung hilft. Wir beginnen mit den Verkehrsmitteln und damit mit der Frage, wie du dich in Thailand am besten fortbewegst. Wir fangen an mit dem Flugzeug. Thailand hat ein sehr gut ausgebautes Netz an Inlandsflugverbindungen. Es gibt eine ganze Reihe von Billig-Airlines, wie zum Beispiel AirAsia oder Thai Vietjet Air oder Nok Air. Und mit denen kommst du wirklich sehr günstig von Bangkok in die verschiedenen Provinzen. Eine Ausnahme bilden die Flüge von Bangkok Airways. Die Fluggesellschaft hat einige Privatflughäfen, die nur von ihnen angesteuert werden. Zum Beispiel in Trat oder in Sukhothai und vor allem, das betrifft die meisten Reisenden auf der Insel Koh Samui. Weil sie die einzigen Anbieter sind, sind die Flüge deutlich teurer und manchmal ist es dann etwas günstiger, vielleicht in die benachbarte Provinz zu fliegen und von dort mit einem anderen Verkehrsmittel weiterzureisen. Bequemer ist es natürlich aber, wenn du direkt mit Bangkok Airways fliegst. Flüge gibt es in Thailand mit etwas Glück. Und wenn du zum richtigen Zeitpunkt buchst, schon ab 20 Euro. Aber auch, wenn du später dran bist, 40, 50 Euro, je nach Gepäck, vielleicht 80 Euro. Viel mehr sollte ein Inlandsflug eigentlich nicht kosten. Ausgenommen natürlich manche Wochenenden oder Tage in der Hochsaison oder wenn du halt zu den eben genannten Zielen fliegst. Eine Alternative zum Flugzeug ist die Bahn. Thailands Eisenbahn hat ein Streckennetz, das von Bangkok aus sternförmig in verschiedene Landesteile führt, jedoch leider nicht überall hin und die Züge sind auch nicht besonders schnell. Dafür ist Bahnfahren in Thailand sehr günstig und definitiv auch ein Erlebnis. Tagsüber siehst du viel von der Landschaft und auch mal, wie Thailand abseits der touristischen Orte aussieht. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und ebenso schön ist es, mit dem Nachtzug zu fahren. Also von Bangkok fahren zum Beispiel Nachtzüge in den Norden nach Chiang Mai oder in den Süden nach Surathani. Das ist die nächstgrößere Stadt, wenn man zum Beispiel mit der Fähre auf die Golfinseln Koh Samui, Koh Phangan oder Koh Tao übersetzen will. Und das macht einfach Spaß, wenn man abends in dieser riesigen Metropole in einen Zug steigt, dann in die Nacht ruckelt und morgens dann irgendwann aus dem Fenster guckt. Und man hat grüne Landschaften um sich und kleine Dörfer. Und die Betten in den Zügen sind recht bequem. Und zudem sparst du natürlich auch eine Übernachtung, wenn du die ganze Nacht im Zug verbringst. Ein Tipp noch zum Bahnfahren, vor allem wenn du dich für Schlafwagen interessierst, also mit Bett. Die gibt es in der ersten und in der zweiten Klasse in der Regel ab etwa 30 Tage vor dem gewünschten Termin. Diese Plätze sind sehr schnell ausgebucht, vor allem die beliebteren Betten unten. Aber auch oben ist meistens schnell nichts mehr zu haben. Also da auf dem letzten Drücker zu buchen, klappt meistens nicht. Das heißt, wenn du frühzeitig weißt, wann du den Zug nutzen willst, stell dir am besten eine Erinnerung, damit du auch einen der begehrten Plätze abbekommst. Viel größer als das Angebot der thailändischen Bahn ist das Angebot an Überlandbussen. Alleine in der Hauptstadt Bangkok gibt es mehrere riesige Busbahnhöfe, von denen aus Busse rund um die Uhr in alle Landesteile fahren. Aber auch in allen anderen Städten Thailands gibt es eine Vielzahl an Busverbindungen. Die Busse sind zum Teil sehr komfortabel, also mit Liegesitzen. Und viele Verbindungen gibt es auch in der Nacht, sodass du halt da auch eine Übernachtung sparen kannst. Und Du musst aber einrechnen, dass diese Busse recht lange brauchen. Also wenn du zum Beispiel von Bangkok in den Süden Richtung Krabi oder Phuket aufbrechen willst, also 10, 12 Stunden musst du mindestens für die Fahrt rechnen. Und auch für Fahrten von Bangkok nach Chiang Mai musst du mit ähnlichen Zeiten rechnen. Busfahren ist in Thailand recht günstig und dort, wo keine Busse fahren, fahren in der Regel Minibusse. Das wäre dann direkt auch die nächste Kategorie, zu der ich was sagen möchte. Minibusse fahren praktisch überall in Thailand und vor allem in Touristengebieten hat sich mittlerweile ein System mit Minibussen etabliert, die dich von einem Ort zu nahezu jedem anderen touristischen Ziel in Thailand bringen. Oft wirst du dabei direkt an deinem Hotel abgeholt. In Minibussen, das sind so kleine Vans, ist in der Regel Platz für 6 bis 12 Leute. Das hängt immer so ein bisschen von der genauen Größe ab und wie eng die Sitze aneinander sind, wie viel Platz, wie viel Komfort den Reisenden gelassen wird. Manche davon sind wirklich schon fast luxuriös. Viele andere sind aber auch alles andere als bequem. Und da kann eine längere Fahrt auch schon mal ganz schön nervig werden. Also vor allem für Leute, die etwas größer sind. Und dafür hat man halt die Flexibilität, dass diese Minibusse zum Teil mehrmals am Tag fahren und dich in der Regel auch direkt bis zu deinem Ziel bringen. Also du wirst oft dann wirklich auch da an dem Hotel abgesetzt, wo du hin möchtest. Solltest du mit Kindern reisen, solltest du auf jeden Fall abklären, ob dein Kind auch einen eigenen Platz hat. Das ist nämlich nicht immer so. Also gerade bei kleinen Kindern wird manchmal erwartet, dass die Kinder auf dem Schoß sitzen. Das heißt, da auf jeden Fall nachfragen bei der Buchung. Und natürlich gibt es, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal kurz darauf hinweisen, keine Kindersitze in diesen Minibussen. Das heißt, wenn du mit Kindersitz reisen willst, was bei den Straßenverhältnissen in Thailand ja keine schlechte Idee ist, ist vielleicht ein privater Transfer die bessere Option. Private Transfers sind damit auch die nächste Möglichkeit, von A nach B zu kommen, die ich ansprechen will. Du kannst private Transfers ganz bequem online buchen. Da gibt es verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Want2Go. Und darüber hinaus vermittelt dir aber auch jedes Reisebüro vor Ort und auch jedes Hotel bei Bedarf einen entsprechenden Transfer. Und der Vorteil eines privaten Transfers, der natürlich deutlich teurer ist als ein Minibus zum Beispiel oder eine Busfahrt, dass du natürlich die vollkommene Flexibilität hast. Das heißt, du kannst ganz genau festlegen, wann du losfahren möchtest und wo du vielleicht unterwegs noch anhalten möchtest. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ab einer gewissen Personenanzahl ist es auch nicht mehr wirklich teurer als ein Minibus. Das heißt, wenn du eh mit einer Gruppe von 4, 5 oder 6 Leuten unterwegs bist, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal nach einem privaten Angebot zu fragen. So, und als letztes kommen wir noch zu Booten und Fähren, weil natürlich viele Ziele sind auf Inseln. Und da Phuket derzeit die einzige Insel ist, die über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist, also zumindest von den relevanten Reisezielen, musst du irgendwann auf ein Boot oder eine Fähre umsteigen. Das ist auch gar kein Problem. Da gibt es ein riesiges Angebot. Also viele Fährstrecken werden mehrmals am Tag bedient, manche stündlich, manche bei Bedarf. Und da hast du die Wahl, also je nachdem, wo du hin möchtest. Manchmal fahren am Hafen oder am Strand einfach kleine Longtail-Boote. Das sind kleine Holzboote mit einem Motor hinten dran, wo, sag ich mal, bis zu 10 Leute mitfahren können ohne Probleme. Die bringen dich dann bei Bedarf zur gewünschten Insel. Das lohnt sich vor allem für kleinere Strecken. Auf größeren Strecken sind dann Speedboote und Fähren im Einsatz. Die großen Fähren, also die auch mit mehreren Etagen und die eine große Anzahl von Passagieren mitnehmen, die fahren zum Beispiel von Festland nach Koh Samui oder auch von Koh Samui zu den Nachbarinseln Koh Phangan und Koh Tao. Aber auch Koh Phi Phi wird von vielen Fähren angesteuert. Diese Fähren, die fahren meistens von festen Häfen ab. Die Tickets kannst du bereits im Vorfeld ohne Probleme online kaufen, entweder auf den Seiten der Fähranbieter oder auf Online-Plattformen wie die eben bereits genannten Want2Go. Auf Strecken, auf denen die Nachfrage nicht ganz so groß ist, die aber eigentlich zu weit sind für ein langsames Longtailboot, fahren mittlerweile meistens Speedboote. Die sind recht schnell, recht laut und auch vergleichsweise teuer, bieten aber in vielen Regionen die einzige Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Also zum Beispiel im Süden von Thailand, also von Koh Lipe die Küste hoch, fahren derzeit fast nur noch Speedboote. Diese kannst du auch ganz normal, wie eben schon genannt, über die Anbieter buchen oder über diverse Plattformen. So, das war jetzt ein erster Überblick über die Verkehrsmittel für den Fernverkehr. Wir haben jetzt alles zusammengefasst, was relevant ist für Flugzeuge, für Züge, für Busse, Minibusse, für Boote und private Transfers. Dazu stellen wir in die Shownotes auch nochmal ein paar Links, wo du alles nachlesen kannst und wo du auch noch jede Menge weitere Tipps findest und wo auch Links zu entsprechenden Buchungsplattformen sind, wo du Preise miteinander vergleichen kannst und wo wir auch die beliebtesten Strecken aufgelistet haben. Werfen wir noch einen Blick auf lokale Verkehrsmittel. Da muss man eigentlich entscheiden zwischen Bangkok, wo du wirklich eine riesige Auswahl an Verkehrsmitteln hast, vom Skytrain über die U-Bahn, Busse, Boote, Kanalboote, Taxis. Also da hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Und in ländlichen Regionen und auch in vielen touristischen Orten beschränkt es sich eigentlich auf viel weniger Möglichkeiten. Also da gibt es dann in der Regel auch kein Busnetz, das du nutzen kannst, sondern meist nimmst du dir ein Taxi, ein Sammeltaxi oder ein Motorradtaxi, oder du fährst selbst. Den Nahverkehr in Bangkok jetzt hier ausgiebig vorzustellen, würde den Rahmen sprengen. Deshalb packen wir auch da einen Link in die Shownotes, damit du weißt, wie du dich in Bangkok am besten fortbewegst. Ich beschränke mich hier jetzt auf so ein paar allgemeine Tipps noch für lokale Verkehrsmittel. Zum einen zum Tuk-Tuk. Das Tuk-Tuk ist ein ganz besonderes Verkehrsmittel. Es ist sehr fotogen, ist sehr beliebt und es ist sehr teuer. Also zumindest, wenn du dich in Bangkok mit einem Tuk-Tuk fortbewegen willst. Tuk-Tuk sieht man meistens in den Touristengebieten. Da stehen sie am Straßenrand und warten auf Kundschaft. Und stell dich am besten von Anfang an und darauf ein, dass du zu viel zahlst. Du zahlst auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn du mit dem Taxi fahren würdest. Aber letztendlich zahlst du auch für das Erlebnis. Und daher solltest du für dich vorher überlegen, was für dich ein guter Preis ist. Und wenn du den erreichst, dann ist es okay. Wenn nicht, einfach den nächsten fragen. Tuk-Tuks in anderen Städten und Gemeinden in Thailand, da ist es sehr unterschiedlich. Also auf Phuket ist es auf jeden Fall auch deutlich überteuert. Man spricht bisweilen von einer Tuk-Tuk-Mafia auf Phuket. Da solltest du wirklich gut überlegen, was du machst. Das Problem ist halt, dass du manchmal, vor allem zur später Stunde, nicht viel Auswahl hast. Aber es gibt noch Möglichkeiten, darauf gehe ich gleich nochmal extra ein. In anderen Regionen ist es mit den Tuk-Tuk-Preisen zwar auch so, dass du vielleicht manchmal etwas mehr zahlst, aber es ist deutlich weniger extrem als in Bangkok oder auf Phuket. Die Alternative ist das Taxi. Taxis gibt es unzählige in Bangkok. Hier ist zu beachten, dass Taxis eigentlich mit Taxameter fahren müssen. Also du steigst ein und die Uhr wird gestartet. Das stellt sich jedoch in Bangkok in touristischen Gebieten manchmal als schwierig raus. Da kann ich nur empfehlen, wenn die Uhr nicht angemacht wird, einfach aussteigen und das nächste nehmen. Das ist in der Regel nicht weit. In anderen Regionen Thailands ist das Angebot an Taxis nicht immer ganz so groß. Also je größer die Stadt, desto mehr Taxis gibt es. In kleinen Städten, Dörfern und so weiter kannst du jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein Taxi am Straßenrand steht oder immer schnell zu finden ist. Da ist es aber so, dass zum Beispiel die Leute im Hotel, die in der Regel einen Transport organisieren können. Eine Alternative zum Taxi hatte ich eben angekündigt, beziehungsweise zum Tuk-Tuk, an Orten wie Bangkok oder zum Beispiel Phuket, ist eine Taxi-App. Also in Thailand ist zum Beispiel Grab sehr weit verbreitet. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn du auch zu Orten möchtest, wo du nicht genau weißt, wie die heißen oder du dich schwer verständigen kannst, weil du auch nicht immer davon ausgehen kannst, dass ein Taxifahrer in Thailand jetzt Englisch spricht. Da kannst du dann einfach dein Ziel eingeben, dann bekommst du einen Preis angezeigt und kannst dann ein Taxi zu dir kommen lassen und zahlst dann auch den festen Preis, der dir vorher schon angezeigt wurde. Dabei musst du jedoch beachten, wenn du mit einem Grab fährst, ist es in der Regel etwas teurer, als wenn du mit einem Taxi fährst. Zumindest, wenn du nicht übers Ohr gehauen wirst. Aber das hält sich auch alles im Rahmen. Also wenn du dich sicherer fühlst, ist das eine gute Option. Und es gibt noch zahlreiche andere Apps, die regional unterschiedlich gut sind. Da kannst du dich im Vorfeld deiner Reise nochmal erkundigen, was an deinem Reiseziel gute Taxi-Apps sind. Eine weitere Option ist das Motorradtaxi. Das ist sicherlich erstmal etwas für die Mutigen, also vor allem in Bangkok. Und es ist halt manchmal, also je weiter du von touristischen Orten wegkommst, die einzige Option bzw. die schnellste Option, um von A nach B zu kommen. Also wenn du jedenfalls lange auf ein Auto warten musst, ein Motorradtaxi findest du eigentlich immer. Aber wie gesagt, das musst du für dich selber entscheiden, ob du bereit bist, das einzugehen. Bei dem oftmals rasanten Fahrstil ist Adrenalin auf jeden Fall garantiert. Und ich muss zugeben, ich habe es bisher noch nicht allzu oft gemacht. Und wo wir jetzt schon beim Motorrad sind, natürlich abschließend noch ein paar Worte zum Thema Motorradleihen. Also das ist bei Reisenden in Thailand sehr beliebt. Ich mache es auch regelmäßig, sich vor Ort ein Motorrad zu leihen. Das gibt es in der Regel so ab 5 €, manchmal ein bisschen günstiger, meist ein bisschen mehr pro Tag. Und dann hast du praktisch einen Roller. In der Regel sind es 125 Kubik, kann aber auch mehr sein, kostet dann ein bisschen mehr. Und damit kannst du die Gegend vor Ort auf eigene Faust erkunden. Dabei sind jedoch einige Punkte zu beachten. An erster Stelle ist hier der Führerschein zu nennen. Um legal mit dem Motorrad in Thailand unterwegs zu sein, benötigst du einen internationalen Führerschein. Diesen in Verbindung mit deinem lokalen Führerschein von zu Hause. Also du musst, das ist zwar nicht immer so, aber es kann sein, dass du beide Führerscheine vorzeigen musst. Und natürlich sollte dein Führerschein von zu Hause auch die Fahrerlaubnis für ein Motorrad beinhalten. Ansonsten fährst du praktisch ohne gültigen Führerschein. Die meisten Motorradverleiher interessiert das nicht. Die wollen deinen Reisepass sehen, die nehmen das Geld, du unterschreibst einen Vertrag und gut ist. Die Zahl derer, die auch den Führerschein sehen wollen, nimmt zwar zu, aber es ist immer noch die Minderheit. Die Probleme beginnen dann in der Regel auch erst, wenn es zu einem Unfall kommen sollte. Also klar, wenn du in eine Polizeikontrolle kommst und du hast keinen gültigen Führerschein, musst du eine Strafe zahlen, aber das ist jetzt alles noch im Rahmen. Sollte es aber zu einem Unfall kommen, mit Sachschaden, mit Verletzten oder mehr, dann kann das richtig schwere Folgen haben, von hohen Geldstrafen bis zu Gefängnis. Und selbst wenn auch nur du verletzt bist, kann es zum Beispiel sein, dass deine Reisekrankenversicherung die Kosten nicht übernimmt, weil du ohne Führerschein gefahren bist. Ich weiß, dass sehr viele ohne Führerschein in Thailand fahren und es auch immer wieder machen. Das Risiko muss im Grunde jeder selbst abwägen. Ich kann das jedoch nicht empfehlen, weil wenn da mal was passiert, kann es wirklich dramatisch werden. Ansonsten gilt natürlich Regeln, die auch bei uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind. Also zum Beispiel, dass du nicht nach Konsum von Alkohol oder Drogen fahren solltest und nach Möglichkeit mit Helm. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil die Helme, die die Verleiher haben, in der Regel nicht sehr gut sind. Vor allem, wer einen großen Kopf hat, wird merken, dass es sehr schwer ist, einen Helm zu finden, der auch nur halbwegs passt. Aber trotzdem sollte auf dem Helm nicht verzichtet werden. Wer den ganzen Urlaub weiß, dass er viel Motorrad fahren will, sollte vielleicht sogar einen Helm von zu Hause mitbringen. Warum ist mir das so wichtig? Ich werde gleich bei den Gefahren nochmal darauf eingehen. Aber der thailändische Straßenverkehr ist echt nicht ohne. Und die Zahl der Verkehrstoten ist wirklich sehr, sehr hoch. Und das in Kombination mit oft sehr mäßigen Fahrkenntnissen, schlechten Straßen, kann dann doch häufig zu Problemen führen. Und es wäre doch schön, wenn sich die vermeiden ließen.
Essen und Trinken in Thailand. Also, das ist ja für mich schon ein Grund, um nach Thailand zu reisen, allein die Kulinarik des Landes. Also Thailand ist ja bekannt für seine reiche und vor allem vielfältige Küche mit intensiven Aromen, frischen Zutaten und einfach einer perfekten Balance zwischen süß, sauer, scharf und salzig. Die thailändische Esskultur ist eng mit den regionalen Traditionen und der Geografie des Landes verbunden, was zu einer schier endlosen Auswahl an Gerichten führt. So, zuerst mal Grundlegendes zur thailändischen Küche. Die thailändische Küche ist eine der berühmtesten der Welt und umfasst eine Vielzahl von Gerichten, die oft auf Reis oder Nudeln basieren. Gibt so Klassiker wie Pad Thai, gebratene Reisnudeln mit Garnelen oder Tofu, oder Tom Yum, also eine scharfe und saure Soße mit Garnelen, also um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Und besonders bekannt ist natürlich Thailand auch für seine Curries, wie zum Beispiel grünes Curry, gelbes Curry, Massaman Curry, Penang Curry, etc. etc. Also da spielen vor allem eben frische Kräuter und Gewürze eine große Rolle. In Thailand ist das Essen oft ein soziales Erlebnis. Also die Gerichte werden in der Regel in der Mitte des Tisches serviert, sodass alle Gäste teilen können. Das fördert eben nicht nur das Miteinander, sondern es ermöglicht auch, einfach verschiedene Geschmäcker und Texturen zu erleben. Wer an die thailändische Küche denkt, dem kommt sicherlich gleich das Thema Streetfood und Garküchen in den Kopf. Also ein elementarer Teil des thailändischen Essens sind eben jene Garküchen und Streetfood. An jeder Straßenecke findet man Stände, die köstliche Speisen anbieten, frisch zubereitete Frühlingsrollen, gegrillter Fisch, frische Fruitshakes. Ja, das Streetfood ist einfach nicht nur günstig, sondern auch eine großartige Möglichkeit, wirklich so authentische Aromen in Thailand zu entdecken. Streetfood hat eine lange Geschichte in Thailand. Also die Wurzeln des Streetfoods reichen fast bis in die 40er, 50er Jahre zurück, als in den Städten Garküchen entstanden, um den Landarbeitern schnelle und nahrhafte Mahlzeiten anzubieten. Dadurch bildeten sich die ersten Verkaufsstände. Die waren oft bescheiden, haben einfache Gerichte wie Reis, Gemüse, Fleisch angeboten, was direkt dann vor den Augen der Kunden und Kundinnen zubereitet wurde. In den 80er Jahren gab es dann ein großer Boom des Streetfoods, also als immer mehr Touristen und Touristinnen nach Thailand kamen und eben diese Besonderheit und diese Authentizität der thailändischen Küche entdeckt hatten. Die Garküchen wurden somit zum sozialen Treffpunkt, also dass Menschen aus verschiedenen Schichten angelockt wurden und sind halt heute einfach ein unverzichtbarer Teil der thailändischen Essenskultur und bieten einfach eine Vielzahl an Gerichten, die regionale Kochtraditionen widerspiegeln. Einige Garküchen haben sich mittlerweile zu angesehenen gastronomischen Einrichtungen entwickelt, die sowohl einheimische als auch internationale Feinschmeckerinnen und Feinschmecker anziehen. Die Entwicklung trägt dazu bei, dass die Tradition des Streetfoods in Thailand bewahrt wird, aber auch gleichzeitig modernisiert wird. Es gibt sogar Streetfood-Stände, die sich mittlerweile einen Michelin-Stern erkocht haben. Wenn es um Getränke geht, dann sind meist Thai-Eistee oder Thai-Eiskaffee sehr beliebt. Also sind so süße, aromatische Getränke perfekt, um sich an einem heißen Tag zu erfrischen. Klassisch natürlich frische Kokosnüchte oder eben auch frische Fruitshakes sind da ein Muss. Die bekommt ihr mittlerweile auch überall, ebenso wie einen guten Kaffee. Am Abend oder für die Abende gibt es eine Vielzahl von thailändischen Biersorten sowie dem berühmten Sangsom, das ist ein thailändischer Rum, der eben gern in Mixgetränken genossen wird. In Thailand ist Essen und Trinken mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist ein Teil einer lebendigen Kultur, die durch Geschmack, Farben und Geselligkeit geprägt ist. Egal ob in einem schicken Restaurant oder an einer Garküche am Straßenrand, die kulinarischen Erlebnisse in Thailand sind ein Fest für die Sinne und alleine die Kulinarik des Landes ist eine Reise wert.
So, jetzt haben wir uns hier, glaube ich, alle gegenseitig den Mund super wässrig gemacht. Und muss ich jetzt natürlich einfach fragen, aber Stefan, was ist denn dein Lieblingsgericht in Thailand?
Ja, ich habe in der Tat jetzt ziemlich großen Hunger. Und das Lieblingsgericht, das ist eine ganz einfache Antwort, ist und bleibt das Massaman Curry.
Gehe ich voll mit.
Das wirklich ganz grandios schmeckt. Erstaunlicherweise ist es gar nicht so leicht, in Thailand ein gutes Massaman Curry zu finden. Also wenn man sieht, dass es sehr flüssig ist, dann ist es meistens schon ein Zeichen dafür, dass es nicht gut ist. Aber wenn man dann ein gutes findet, ist es wirklich ein Genuss.
Ja, ist auch was man total selten hier beim Thai-Restaurant in Deutschland findet. Also ich finde da sowieso, es ist nicht so leicht, so ein richtig authentisches zu finden. Und wenn irgendjemand ein Massaman Curry auf der Karte hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich ganz hoch, dass das auch ganz gut ist.
Das stimmt. So, das unangenehme Thema ist bei mir gelandet. Das ist so ein bisschen wie der Beipackzettel bei Medikamenten. Da möchte man ja oft auch gar nicht so genau wissen, was da jetzt draufsteht. Aber ich kann vorab schon mal Entwarnung geben. Auch wenn das, was jetzt in den nächsten Minuten kommt, wenn man es so geballt hört, nach recht viel klingt. Unterm Strich ist es gar nicht so wild und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Wenigste davon mir in all meinen Thailand-Reisen jemals begegnet ist. Ich beginne mal mit dem Thema Sicherheit ganz allgemein. Also grundsätzlich gilt Thailand als sicheres Reiseziel. Die Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden, ist äußerst gering. Sowohl Gewalt als auch Diebstahl sind sehr selten. Was allerdings nicht heißt, dass nichts passieren kann. Das Risiko ist jedoch deutlich geringer als in vielen anderen Ländern auf der Welt. Es ist jedoch auch so, dass die Kriminalität in Thailand in den letzten Jahren zugenommen hat. Und vor allem in den Tourismushochburgen, wie zum Beispiel Phuket, Pattaya, Koh Tao, Koh Samui, sollte man jetzt nicht in ausgelassener Urlaubsstimmung sämtliche Vorsicht über Bord werfen und allem und jedem vertrauen. Und vor allem, wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind, kann es auch mal zu unangenehmen Situationen kommen. Daher trotz aller Freude, trotz aller Euphorie schon ein bisschen aufpassen, aufeinander achten und auch wenn man allein unterwegs ist, vielleicht gucken, wie man sich anschließen kann. Im Großen und Ganzen ist mit gesundem Menschenverstand jedoch relativ wenig zu befürchten. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den tiefen Süden von Thailand, wo es einige wenige Provinzen gibt, in denen Separatisten in den vergangenen Jahren Anschläge verübt haben. Das hat sich jedoch immer auf diese Provinzen, für die die Reisewarnung gilt, beschränkt. Was bei Gefahren im Rahmen einer Thailandreise jedoch auf jeden Fall erwähnt werden muss, ist der Straßenverkehr. Ich hatte ja eben bereits, als es um das Thema Motorradleihen ging, erwähnt, dass das nicht ohne ist. Und tatsächlich, es gibt so Rankings, gefährlichste Straßenverkehr der Welt. Und da ist Thailand in der Regel seit Jahren unter den Top 3 in dieser traurigen Liste, was vor allem an einer Vielzahl von getöteten Motorradfahrern liegt. Daher ist da auf jeden Fall Vorsicht geboten. Warum ist der Straßenverkehr so gefährlich? Da gibt es eine Vielzahl an Gründen. Also zu hohe Geschwindigkeit, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Alkohol am Steuer, Tiere, die auf die Straßen laufen, Kokosnüsse, die auf der Straße rumliegen, Sand in den Kurven, Schlaglöcher, chaotische Verkehrsführung, fehlende Rücksichtnahme, vor allem von Autofahrern auf Motorradfahrer, fehlender Helm, überhaupt fehlende Schutzkleidung. Also die Liste ist lang, was letztendlich wirklich eine desaströse Bilanz zur Folge hat. Deswegen, wenn du mit dem Motorrad willst, pass auf dich auf und schätze deine eigenen Fähigkeiten richtig ein. Vor allem, wenn du zu Hause nie fährst und das nur in Thailand machst. Auch zu Fuß sind einige Sachen zu beachten. Nur weil eine Ampel grün ist, eine Fußgängerampel, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass nicht noch jemand kommt und dass sich alle daran halten. Das heißt, auch da darauf achten, ob die Straße wirklich frei ist. Und den Linksverkehr nicht vergessen, was vor allem in den ersten Tagen eine Umstellung ist. So, abschließend auch noch ein paar Sätze zum Thema Gesundheit. Also grundsätzlich hat Thailand eine sehr gute medizinische Versorgung. Es gibt Krankenhäuser in jeder größeren Stadt. Es gibt mehrere Ketten internationaler Krankenhäuser, die medizinische Versorgung auf einem sehr hohen Niveau anbieten. Und dort finden sich auch in der Regel immer zumindest jemand, der Englisch spricht. In touristischen Gebieten gibt es auch gerne mal jemanden, mit dem du auf Deutsch sprechen kannst. Und das heißt, da bist du auf jeden Fall gut versorgt. Und solltest du vor Ort in ein Krankenhaus müssen, was sich auch schon bei kleineren Verletzungen anbietet, kannst du vorher im Internet recherchieren, was an dem jeweiligen Ort gut bewertet ist. Wenn du dich jetzt fragst, warum ich empfohlen habe, auch bei kleineren Sachen in ein Krankenhaus zu gehen, in Deutschland zum Beispiel ist es ja so, dass du erstmal zu einem Arzt gehst und nur bei ernsten Sachen oder am Wochenende vielleicht mal im Krankenhaus vorbeischaust. In Thailand ist es aber durchaus üblich, vor allem bei internationalen Patienten, dass man zum Beispiel auch, wenn man irgendwas im Fuß stecken hat oder eine Ohrentzündung hat und nicht weiß, ob man fliegen kann, sich dort in einem Krankenhaus zu untersuchen lassen. Die übernehmen dort oft den Part, den bei uns, sag ich mal, die Hausarztpraxen nehmen. Deswegen solltest du da keine Bedenken haben, wenn du jetzt zum Beispiel ins Bangkok Hospital gehst, wegen einer Sache, wo du zu Hause vielleicht nur zum Arzt gehen würdest. Ein Vorteil bei diesen Kliniken ist, die haben in der Regel ihre eigenen Apotheken, also direkt in-house. Das heißt, am Ende deiner Behandlung kannst du dort direkt die Medikamente abholen. Aber auch wenn du nicht zu einem Arzt gehst oder in ein Krankenhaus, weil du einfach weißt, was für ein Medikament du brauchst, dann gibt es wirklich eine Vielzahl von Apotheken in Thailand, also mit einem sehr, sehr großen Angebot. Manchmal ist es ein bisschen schwierig mit der Sprachbarriere. Das heißt, je nachdem, welche Beschwerden du hast, solltest du schauen, dass du vielleicht in eine Apotheke gehst, wo zumindest gut Englisch gesprochen wird. Unabhängig davon, dass es viele Medikamente vor Ort gibt, empfehlen wir eigentlich immer, sich selber so eine kleine Reiseapotheke mitzubekommen, mitzunehmen. Natürlich mit den Medikamenten, die du sowieso immer nehmen musst, aber auch so mit ein paar Sachen für die Erstversorgung. was da alles reingehören könnte. Dazu packen wir auch einen Link in die Shownotes. Was auch noch ganz wichtig ist im Zusammenhang mit Gesundheit und medizinischer Versorgung, ist eine Reisekrankenversicherung. Die kostet wirklich nicht viel Geld, also unter 20 Euro ist in der Regel schon zu haben. Und die holt dich wirklich aus der Patsche, wenn mal was Ernstes ist. Klar, so ein normaler Arztbesuch in Thailand ist jetzt nicht zwangsläufig teuer, aber sobald es etwas komplizierter wird, können die Kosten schnell sehr, sehr hoch werden. Also müssen jetzt gar nicht von Reiserücktransport oder so reden, ne? Aber wenn du jetzt irgendwie eine Operation brauchst oder was gebrochen hast oder Wunden, die mehrfach versorgt werden müssen, zum Beispiel nach einem Sturz, einem Roller oder so, dann wird es schnell sehr teuer, schnell vierstellig und mehr. Und dann ist es natürlich gut, wenn eine Reisekrankenversicherung die Kosten übernimmt. Und das Gute ist, also zumindest die großen Kliniken haben in der Regel, nehmen die direkt mit den Versicherungen Kontakt auf. Das heißt, du musst das Geld nicht vorstrecken. Sonst musst du es nämlich vorstrecken, wenn du beim Arzt behandelt wirst, und reichst das dann nach deiner Reise bei deiner Reisekrankenversicherung ein. Wenn aber jetzt klar ist, das wird direkt mehrere tausend Euro kosten, ist es natürlich gut, wenn die Krankenkasse das direkt mit dem Krankenhaus klärt. Zum Thema Impfungen im Vorfeld der Reise, da möchte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall mal mit deinem Arzt zu sprechen, welche Impfungen, die du auch hier zu Hause regelmäßig bekommst, also zum Beispiel Tetanus und so, welche davon vielleicht nochmal aufgefrischt werden sollte für die Reise, weil natürlich die Chance, sich irgendwie kleine Wunden zuzuziehen, größer ist, wenn du durch den Urwald läufst und über Felsen kraxelst, im Vergleich zu Hause, wo du vielleicht nur morgens und abends in die Straßenbahn steigst. Daher, das wäre nochmal gut. Und hinsichtlich der Reiseimpfung, da empfehlen wir immer, sich bei einem Arzt mit tropenmedizinischem Hintergrund oder bei einer Tropenambulanz zu beraten, welche Impfungen da zu empfehlen sind, hängt nämlich immer davon ab, wie man reist. Also jetzt zum Beispiel, ist man nur in Städten oder ist man auf dem Land, ist man in gehobenen Unterkünften oder in einfachen Hütten, zu welcher Jahreszeit reist man und so weiter. Deswegen, da möchte ich gar nicht in die Tiefe gehen, da einfach jemanden fragen, der vom Fach ist. Abschließend noch die Frage, was für Gefahren es gibt, die von Tieren ausgehen. Diese Fragen erreichen uns nämlich regelmäßig. Also tatsächlich sind es eher die bekannten Tiere, die für Gefahr sorgen. Das sind zum Beispiel die Mücken, die es ja in Thailand gibt. Zwar gilt Thailand weitestgehend als malariafrei, aber eine Krankheit, die durch Mücken übertragen wird und was sich auch in den letzten Jahren immer mehr ausgebreitet hat, ist Dengue, Denguefieber. Dagegen hilft in erster Linie ein guter Schutz vor Mücken, also zum Beispiel mit Mückenspray und dass man aufpasst, dass keine Mücken im Schlafzimmer sind. Also in klimatisierten Räumen sind sie eh selten. Trotzdem sollte man auch da mal schauen. Alternativ in anderen Räumen hilft ein Moskitonetz. Und gegen Dengue gibt es jetzt auch seit kurzem allerdings erst eine Impfung. Die ist, glaube ich, seit 2023, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau, oder 2022 erhältlich. Also wie gesagt, Mückenschutz ist definitiv eine wichtige Sache, sollte man nicht unterschätzen. Weitere Tiere, von denen hin und wieder eine Gefahr ausgehen kann, sind Affen und Hunde. Erstmal die Affen, diese süßen Tierchen, die oft an Tempeltreppen sitzen, sind nicht zu unterschätzen. Also zum einen sind sie ganz schön vorwitzig und klauen auch gerne mal einen Hut, eine Sonnenbrille oder eine Wasserflasche. Sollte dies geschehen, lieber nicht den Helden spielen und versuchen, das Erbeutete zurückzuerobern, weil so ein Affenbiss ganz schön wehtun kann. Und Affen können auch Tollwut übertragen. Gleiches gilt für Hunde. Es gibt in Thailand sehr viele Straßenhunde und deswegen ist eine Tollwutimpfung auf jeden Fall etwas, was man in Erwägung ziehen sollte. Dann hat man etwas mehr Zeit, zum Arzt zu kommen, wenn man gebissen wurde oder gekratzt. Ein weiteres Tier, was ich hier noch nennen will, sind Quallen. Quallen gibt es sowohl an der Andamanensee als auch im Golf von Thailand. Das kann ganz schön schmerzhaft sein. Daher sollte man, wenn Schilder stehen, auf denen vor Quallen gewarnt wird, entsprechend vorsichtig sein. Es gibt verschiedene Quallenarten mit unterschiedlicher Schmerzstärke, sage ich es mal. Und es gibt leider auch Würfelquallen in Thailand, die nicht immer, also nur zu bestimmten Zeiten und auch nicht überall. Da sollte man auf jeden Fall auch auf örtliche Hinweise achten und im Zweifelsfall lieber nicht ins Wasser gehen, wenn vor solchen Quallen gewarnt wird. So, das war jetzt mein Blog zum Thema Gefahren, Sicherheit und Gesundheit. Ich hoffe, ich habe dir damit nicht die Vorfreude auf deine Thailand-Reise genommen. Ich sag dir schon, geballt klingt das immer alles ziemlich wild, aber einen ähnlichen Vortrag könnte man wahrscheinlich zu jedem Land der Erde halten und jedes Mal würde man dann nachdenken, oh, soll ich da wirklich hin? Wie gesagt, ich war schon ganz oft in Thailand, auch ganz lange in der Summe und das meiste davon ist mir nie begegnet. Und kenne auch sehr viele Leute, die immer und immer wieder nach Thailand fahren und denen geht es ähnlich. Daher achte auf dein Bauchgefühl und den gesunden Menschenverstand und befasst dich im Vorfeld deiner Reise ein bisschen mit möglichen Gefahren und wie du dich davor schützen kannst. Dann sollte einer tollen, unvergesslichen Reise ohne Probleme nichts im Wege stehen. Puh, Christoph, jetzt sind wir durch, oder?
Aber sowas von.
Ja, das war jetzt eine ziemlich geballte Folge mit sehr, sehr vielen Informationen. Wenn du zum ersten Mal nach Thailand möchtest, war es vielleicht ein bisschen viel. Aber natürlich kannst du dir einfach einzelne Stellen nochmal anhören. Und wir haben ja jede Menge Links in den Shownotes, wo wir weiterführende Artikel haben. Und ich weiß, dass auch viele Namen von Orten, wenn man sie zum ersten Mal hört, schwer zu merken sind. Und wie gesagt, deswegen schau in die Shownotes, da findest du alles Weitere. Und wenn du schon mehrfach in Thailand gewesen bist und denkst, boah, Mensch, das weiß ich doch schon alles. Keine Sorge, in Zukunft werden wir auch noch viele weitere Folgen haben, die mehr in die Tiefe gehen. Die Folge heute richtete sich vor allem an jene, die zum ersten Mal nach Thailand reisen. Und da haben wir hoffentlich jetzt nichts Wichtiges vergessen.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
Bis bald.
Ciao.